Hallo, meine Lieben, zu einer weiteren Folge. Ich möchte sagen, zu der Folge überhaupt, weil sie wird sensationell. So viel kann ich jetzt schon versprechen, bevor wir sie überhaupt aufgenommen haben. Von Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Paul Schulz, Tatjana Berlin und meiner Wenigkeit Barbie Breaker.
Wird doch eine doofe Folge. Sorry, dass ich es am Anfang so groß gemacht habe.
Ich mache das nur noch, um dich zu ärgern.
Ja, das stimmt.
Ja,
du schaffst es auch jedes Mal. Immer. Nein, wir haben was ganz Tolles vor uns.
Ja.
Und ihr werdet es lieben, weil wir lieben, es zu hassen, worüber wir jetzt reden.
Do we?
Ein bisschen. Wir lieben es zu hassen. Doch, könnte man schon sagen. Es geht ja im weitesten Sinne, wie soll ich sagen, unsere poetische Überschrift lautet Swan Song. Und Swan Song hat für uns alle unterschiedliche Bedeutungen, würde ich sagen. Was bedeutet das für dich?
Also per Definition ist, wenn man vom Filmischen ausgeht, das Swan Song der letzte Film eines Akteurs oder einer Aktrice, ne, bevor es in die Kiste geht quasi.
Ja.
So. Und das war der Aufhänger für die Folge, dass wir gesagt haben, wir möchten über Swan Songs reden, auch angelegt an den Film, der jetzt gerade rausgekommen ist. Ja. Und dann haben Paul und ich aber auch andere Sachen.
Ihr habt so ein bisschen das erweitert, die Begrifflichkeit, die Definition. Paul,
wir haben uns überlegt, es wäre doch schön, wenn es nach diesem Film einfach, wenn dieser Film die Karriere so zerstört hätte, dass sie nie wieder was machen, zum Beispiel. Oder der Film war so schlecht, dass sie nie wieder was machen dürften.
Also, diese Folge basiert auf einer einfachen Bitte. Nämlich, wer unsere alte Frauen in schlechten Filmen Folge noch nicht gehört hat, das ist die Folge, über die, jedenfalls wurde uns das zugetragen, die meisten Leute am meisten gelacht haben, weil wir böse, bitter und gemein waren. Und diese Folge ist die Folge, also die jetzige Folge ist die Folge, wo wir gedacht haben, that was fun, let's do that again.
Also den Erfolg werden wir jetzt nochmal schamlos kopieren. Und wie immer ist das Remake eigentlich schlechter als das Original, aber bei uns also, natürlich nicht, ja, weil wir die Definition erweitert haben.
Ja,
du wirst genau. Also Filme vorstellen, die so schrecklich sind, dass die Karriere gehört zerstört von diesen Menschen, die da mitgemacht haben.
Yes.
Ich konzentriere mich natürlich auf die alten Diven, die in Unwürde gealtert sind, und Paul hat ein Überraschungsei dabei. Aber insgesamt, bevor wir wir können uns ja kaum noch an uns halten, um schlecht über andere zu reden. Bevor wir das machen, wollte ich nochmal eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, wenn ihr euch wünschen dürftet, irgendeine Schauspielerin oder einen Schauspieler in einen Wunschfilm zu stecken, der dieses Genre der Hexploitation sozusagen erfüllt, also ein schlechter letzter Film für eine Darstellerin oder einen Darsteller eurer Wahl, was würde euch da einfallen?
Die logische Konsequenz daraus ist, dass es dann auch damit, die müssten dann aufhören,
Schau zu Karriere spielen. Ist beendet, die würden nie wieder besetzt werden, weil sie so einen Dreck abgeliefert haben.
Veronika Ferres in Die Kartoffel, der deutscheste Film aller Zeiten.
So. Damit ist im Prinzip alles gesagt. Wir können die Folge jetzt schließen und sagen, schönes Wochenende, liebe ZuhörerInnen.
Ich finde ja tatsächlich, also
Veronika Ferres ist der Name, der all das, was wir jetzt versuchen, in den nächsten 2 Stunden zusammenzufassen, in einem in einem Vor- und Nachnamen zusammen.
Stell dir doch mal vor, die müsste danach wirklich aufhören, sich auf der Leinwand zu zeigen. Ich glaube, sie hat sich auch schon lange nicht mehr gezeigt. Ne? Sie hat jetzt diesen sehr reichen Mann.
Veronika Ferres hat noch nie andere Filme abgeliefert als den letzten ihrer Karriere, weil sie in jedem so schlecht war.
Das stimmt nicht.
Doch.
Nein,
doch.
In Die Manns war die super.
Nein.
Also da hat sie sich selbst gespielt, behaupte ich. Und da war sie super.
Als Nelly Mann war sie super, ehrlich gesagt, in, wie hieß der Restaurantfilm von Dietl?
Die mörderische Frage,
wenn man
Rossini. In Rossini war sie
Frage,
auch sehr
mit
schön.
Wem schließt.
Entschuldigen Sie bitte, Ihre Krawatte brennt, ist nach wie vor ein wunderbarer, großartiger Satz, für den ich Frau Ferres sehr verehre, so wie sie ihn vorgetragen hat, aber auch nur dafür. Veronika Ferres,
ich sage nein zu allem, was du jetzt sagst.
Das ist doch total okay, Baby.
Ich finde es schön, dass das meine Frage ist, wie ihr redet.
Ich
esse derweil Kartoffeln.
Und weil jetzt kein anderer anfängt, fange ich jetzt damit an, weil es mir gerade einfällt.
Ich bin doch gar nicht fertig, du Eimer.
So, Barbie ist gar nicht fertig, aber ich entwerfe jetzt einen Film. Ich sage jetzt einfach, der Film, den ich gerne sehen würde, ist der Film Veronika. Und zwar 10 große deutsche Aktrisen, keine Ahnung, so in 20 Jahren oder irgendwie sowas, von Heike Makatsch über so...
Du sagtest große Aktrisen.
Ja, so diverse, also wir können das auch einfach runterbrechen auf die...
Hast du eine Idee oder redest du einfach?
Nein, ich rede nicht einfach, sondern die Idee, die ich habe, Katja Riemann ist Veronika Ferres in Veronika.
Also du meinst, ein Biopic über Veronika Ferres ist ja schon mal eine gute Idee, finde ich. Mit diesem Carsten Maischmeyer, da fallen mir auch 1000 Besetzungsmöglichkeiten ein. Das ist eine gute Idee. Und die durch die Perioden sozusagen ihres Schaffens von anderen Darstellerinnen dargestellt. Genau. Ja, das ist natürlich was Tolles.
Und der Titel des Films ist Irgendwann ist auch mal gut. Und am Ende geht es in die Kiste.
Ja.
Ich bin sehr davon überzeugt.
Das
wird ein großer
Erfolg.
Ja,
das hat was. Das muss ich neidlos anerkennen. Das ist besser als meins, weil ich denke einfach nur,
dass... You're welcome. Also deswegen habe ich es ja auch gesagt. Nein,
ich
kann es ja gar nicht besser sagen, als das, was gesagt wird. Nein. Ich wollte nur... Ja.
Ja.
Ich freue mich, dass ich diesen kurzen Beitrag leisten durfte.
Du bist gleich nochmal dran. Vielleicht. Die deutsche Fernseh- und Filmlandschaft hat ja Dutzende von mäßig bis null talentierten Schauspielerinnen zusammen hervorgebracht, die alle jetzt in dem Alter sind für diesen berühmten letzten schlechten Film, der denn auch diese Nicht-Karriere unwürdig beendet. Und das war schon früher so, in jeder Derrick-Folge spielte eine Ute Christiansen oder Christensen mit. Und dann gab es eine Julia Biedermann und dann gab es eine, wie hießen sie alle?
Julia Biedermann, die erinnere ich mich. Die hat so gespielt, die sah so aus wie ihr Name, ne?
Ja,
Biedermann.
Genau,
die war so.
Dietlinde Turban. Das wurde die hat dann geheiratet, die hat diesen Mann geheiratet, diesen Menzel oder wie heißt die, so einen Dirigenten. Aber es gibt so 1000 Namen, die so untergegangen sind. Mit Recht natürlich, weil sie nichts konnten, aber die leben ja alle noch, die sind ja nicht tot. Dazu würde ich sogar erzählen, eine Schauspielerin, die unter dem richtigen Regisseur gut gearbeitet hat, aber leider hatte sie den nur zweimal, Gudrun Landgräbe, deswegen komme ich gerade drauf, mit Rossini.
Aber so
hat
schön.
Sie mitgespielt. Die ist auch jetzt in dem Alter. Oder Nastassja Kinski ist auch in dem Alter. Oder diese Nosbusch oder wie sie alle heißen.
Aber Desiree Nosbusch ist eine großartige Schauspielerin.
Ja, finde ich ja nicht. Ich schon. All diese völlig überschätzten deutschen Mittelstandsgewächse, die verdienen einen richtig schlechten Film, um sie richtig nochmal in den Orkus zu treten. Und da gibt es ja auch Tausende, da muss man nur diesen Bulli Herbig ranlassen, zum Beispiel. Der wird mit Garantie schaffen, dass die einen schlechten Film noch zum Abschied kriegen. Und ja, dann ist das Thema beendet.
Einen massiv unlustigen deutschen Film.
Einen massiv unlustigen deutschen Film. Und da gibt es wirklich eine tausendfache, und da tut es mir leid.
Zum Abschied leise, endlich.
Da tut es mir wahnsinnig leid, dass es keinen Fassbinder mehr gibt. Der hat wenigstens noch so eine Karin Bahl wieder hervorgezogen oder so eine Barbara Valentin und hat die nochmal richtig glänzen lassen. Die Tradition ist ja nun tot. Das gibt's nicht mehr. Wir haben gute Alte. Die werden nicht mehr vorgeholt. Also muss man die schlechten Neuen künstlich und schnell sterben lassen, damit dann auch mal Ende ist mit dem deutschen Fernsehen, weil das ist sowieso Kacke. Das ist so meine Meinung.
Tatjana ist für die Ausmerzung der
absolute Ausmerzung.
Okay. Ja. Schön.
Ne?
So, Paul, und jetzt du?
Er hat doch schon.
Ich habe noch sehr viel
andere. Meinen, also es ist ja, es war meiner.
Ich habe noch sehr viele andere absurde Ideen. Also Merit Becker in Die Gräfin als Steffi Graf mit einer Nase, die man ihr aufklebt. Dann gäbe es noch, Ute Lemper in Das letzte Lied. Das wäre dann eine Geschichte darüber, wie eine, wie Helene Weigel am Broadway nochmal groß rauskommt. Das wäre, glaube ich, sensationell und furchtbar.
Und apropos Ute Lemper, ich habe gerade im Fernsehen, weil ich meine Eltern besucht habe, meine Mutter hat mich gezwungen, im ZDF das neue Helene Fischer Special zu sehen, zu ihrer neuen CD Rausch. Und da ist mir aufgefallen, dass auch Helene Fischer gehört sowas von entsorgt, aber die könnte man wenigstens noch durch so eine ganz schlimme Casting-Nummer irgendwie so richtig nochmal ihr wehtun, dass man da eine hinsetzt, die das Leben dieses russischen Tundra-Roboters nochmal nachstellt. Die ist ja so unterirdisch in dieser, wenn sie denn versucht, authentisch zu sein und sagt, und das nächste Lied, das habe ich ja deswegen komponiert, weil ich wollte auch mal meinen Fans, wollte ich mein wahres Ich und meine wirkliche Liebesgeschichte zu meinem neuen Lebensgefährten darbringen. Und dann kommt so ein Scheiß, Dreck da irgendwie, und sie kann das alles nicht authentisch darbringen, weil es natürlich alles am Reißbrett entschieden wurde. Also da müsste man eine Schauspielerin finden, die diese Uta Lempe, diese Helene Fischer nochmal so richtig schlecht spielt.
Jenny Elvers.
Jenny Elvers wäre eine gute Wahl.
Ich finde, das ist super.
Jenny Elvers ist für vieles eine gute Wahl, wenn man es richtig kaputt machen will und wenn man einen Misserfolg richtig, richtig, richtig gut planen will, ist Jenny Elvers die erste Wahl.
Ich wäre ja auch für Jeanette Biedermann in die Helene Fischer Story.
I can actually see that. Das Kind kann singen, das kann reasonably gut tanzen.
Ja, ja, das wurde.
Das macht doch das Ding mit dem Kopf, wo sie den Kopf immer so folgt, das macht Helene auch.
Und ich möchte noch einen Namen, den wir alle nicht auf dem Schirm haben, fällt mir gerade
Yvonne
ein.
Yvonne Katterfeld.
Fast. Aber nochmal eine, die jetzt richtig alt ist und die noch einen schlechten Film verdient hat, ist auch Sydney Rome. Kennt ihr noch Sydney Rome?
Sydney Rome,
Sydney
ja.
Rome. Sydney Rome hat gespielt mit Marlene Dietrich in Schöner Gigolo, Armer Gigolo.
Und Sydney Rome war die Schlampige in Das Erbe der Guldenbogen.
Ganz genau. Und das war eine unserer
Jokermouth.
Ja,
die
ja,
hat
total.
Jokermouth.
Ja, ja, die hat richtig Jokermouth. Dagegen ist Andrea Sawatzki noch eine Klosterschülerin, was den Mund angeht.
Aber das ist, also das ist jetzt ja...
Ja, es ist ganz furchtbar. Es ist richtig schlimm.
Also wir sind hier nicht, ich meine, ne, das ist jetzt eine Folge, wo wir auch schlecht über Frauen sprechen,
ja,
die vielleicht schon ein bisschen älter sind.
Ja.
Aber das ist, ich meine, das ist wirklich Joker-Mar.
Ja, ja.
Ne? Die hat
ja,
wirklich
ja. Sydney Rome kann man richtig gut besetzen jetzt für so Traumschiff und sowas alles. Da passt die gut rein. Heide Keller ist ja tot, also ich würde sagen, die neue Chef-Stewardess sollte Sydney Rome werden.
Ja, ich bin ja für eine B-Movie-Variante, auf die ich auch die ganze Zeit warte und von der ich ehrlich gesagt gerne möchte, dass Oscar Röder sie dreht oder irgendjemand. Albtraumschiff. Ja. So ein schlechter Gruselschinken, der auf einem Kreuzfahrtschiff spielt und Albtraumschiff heißt. Das wäre doch super.
Und Paul, dein Wunsch wurde von RTL erhört, weil du vielleicht weißt, dass RTL jetzt Der Schiffsarzt produziert.
Mit Sascha Hin.
Nein, aber genau dasselbe. Also ein Traumschiff, bloß wo der Arzt im Vordergrund steht, um diesen Traumschiff-Erfolg abzukapern. Da wäre alle unsere Besetzungsträume könnte man bei RTL jetzt unterbringen. Also sollten wir jetzt RTL schreiben, um unsere Besetzungswünsche kundzutun.
Ich glaube, wenn sie bekannt geben, dass sie es drehen, haben sie wahrscheinlich den Schiffarzt schon.
Ja, aber noch nicht die nymphomane 80-jährige Passagier.
Blanche Devereaux.
Ja, genau. Also das gibt es alles bald und da es RTL produziert, ist es ein B-Movie und deswegen wird es richtig schön schlecht.
Ja, wir weisen nochmal darauf hin, für jeden, der uns jetzt eventuell verklagen möchte, das hier ist alles Satire.
Ich finde nicht, aber gut, von mich können sie alle verklagen.
Das Schöne ist, wenn sie den Podcast verklagen, verklagen sie mich, weil ich es veröffentliche.
Ach so,
also du kannst dir immer sagen, was du willst.
Alles Satire, alles Satire.
Super.
Okay, ja, also
schön, dass wir das besprochen haben.
Ja, es geht wirklich ins Angemachte heute. Ich finde aber auch, dass manche Schauspielerinnen oder Personen, die sich in die Öffentlichkeit begeben, kein Mitleid mehr verdienen. Ich finde, irgendwann ist auch mal Schluss. Also jemand, wir haben eben schon drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben, jemand wie Madonna, da ist mein Mitleid jetzt beendet. Madonna ist vorbei.
Ich finde, also für mich ist immer die Konnotation richtig. Ich finde es dämlich, auf Leute draufzuhauen, weil man sie irgendwie zu alt findet, was ja bei Madonna immer so das Ding ist, wo alle sagen, sie sollte irgendwie mit Würde altern und so. Das finde ich alles dämlich. Du kannst altern, wie du willst. Und wenn du dich mit 80 immer noch im G-String auf die Bühne stellen willst und deine Arschimplantate hin und her wedeln willst, do it. Mir fehlte halt der Humor bei der Alten, ne? Und die Selbstironie. Das
ich habe
so
ja
schlimm.
Auch nicht gesagt, dass es jetzt nur die Optik ist.
Ich sage nicht, dass du das gesagt hast. Ja. Ich sage, dass das eine Kritik ist, die bei Madonna immer wieder geäußert wird und die finde ich dämlich.
Bei Madonna tut es mir leid, wenn im Prinzip ein gewisses Talent ja da ist und das nicht genutzt wird, sondern aufgrund von irgendwelcher Oberflächlichkeit, die ihr eigentlich auszutreiben wäre, so verdeckt wird. Sie könnte ja eine tolle Alterskarriere machen, macht sie aber nicht. Dafür muss ich sie sehen, wie sie in irgendeiner Schwulenbar auf dem Tresentanz besoffen und danach muss ich vorher nachher Fotos sehen, wie sie wirklich aussah und wie sie ihre Instagram-Fotos bearbeitet. Das finde ich alles unwürdig und das finde ich enttäuschend, weil man hatte doch Hoffnung gesetzt in Madonna. Als kleiner Schwuler hat man doch irgendwie aufgeguckt zu ihr und hat sie als Role Model gehabt und alles und jetzt siehst du diesen Niedergang und denkst dir, meine Güte, wo ist dein Gehirn geblieben? Das kann doch nicht wahr sein, du bist doch eine schlaue Frau.
Das Ding ist halt, wir haben sie halt, also ich feiere sie heute noch, es gibt ja diese Interview-Mitschnitte aus der Blonde Ambition Tour, die Zeit danach, Bedtime Stories, als sie Bedtime Stories promoted hat, das Album, als sie versucht hat, Black Music zu machen, in Anführungsstrichen. Da hat sie ein Interview gegeben, wo sie ganz klar über Ageism spricht und auch sagt, dass sie das unerträglich findet, dass das von Frauen erwartet wird, ab einem gewissen Alter die Beine zusammenzuklappen und von der Bühne zu verschwinden und nur noch Angela Lansbury-Klamotten zu tragen.
Hat sie recht?
Und da hat sie völlig recht. Vollkommen. Das Schlimme ist, man guckt sie heute an und hat das Gefühl, das ist das, was sie da macht, ist verinnerlichtes Ageism in Reinkultur. Ne? Also dieser krankhafte Versuch, das Alter irgendwie zurückzuforcen und so, ich mach das anders, ich bin noch sexy, ich zieh mich hier noch aus. Ich würde es feiern, aber es wirkt halt nicht, als wäre sie dabei glücklich, sondern ich habe immer das Gefühl, da ist wahnsinnig viel Zorn dabei, Frustration dabei. Sie ist sauer auf ihr Publikum, dass sie Zeuge sind, während sie das macht. It's all not. Ja.
Und das tut mir so leid. Geheimnis, weswegen, wie Paul eben schon sagte, Cher, die absolute Gewinnerin ist in diesem Altersprozesskampf, weil die hat Humor und fertig. Das ist es einfach.
Die hat es aber auch richtig gemacht. Also ich meine, her surgeries look really good, muss man auch sagen.
Ja.
Ja, aber ganz davon abgesehen, wie Cher aussieht oder nicht.
Cher, nicht Cher, Paul. Cher gibt's nicht. Da sitzt du drauf.
Cher.
Danke.
Also egal, wie Madame aussieht oder auch nicht. Madame hat auch was zu sagen. Und ich habe das Gefühl, und das ist das, was ich an Madonna hochgradig schade finde. Ich hatte gerade zu der Zeit, wo sie das Sexbuch gemacht hat und wo sie Erotica gemacht hat, Madame hatte ja immer sowas wie Haltung und eine Message und hatte wirklich einen intellektuellen Überbau, wo sie auch wirklich was wollte und sich mit Kunst auseinandergesetzt hat und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, das ist alles weg. Und sie ist jetzt einfach nur noch ein straffer Willen und der reicht halt nicht. Und Cher hat
Sag mal Barbara.
Barbara.
Nachname?
Valentin, keine
Nein,
Ahnung.
Die
andere. Sukowa.
Streisand. Das sagt man auch immer falsch.
Da war sie sehr echauffiert, ne? Ja.
Jedenfalls, auch bei Streisand ist es ja so, die haben ja was zu sagen, die mischen sich politisch ein. Ich finde, Streisand hat auch musikalisch seit mindestens 10 Jahren nichts mehr produziert, was bemerkenswert war. Der gehen auch so ein bisschen die Ideen aus. Aber es gibt übrigens keinen Grund dafür, dass Madonna jetzt mal, das haben auch schon ganz andere Leute gemacht, 10 Jahre damit zubringen könnte, ihren Backkatalog aufzuarbeiten und jede B-Seite nochmal neu abzumischen oder irgendwie sowas. Das ist alles möglich, das kann man alles machen und dabei kann man sich überlegen, was man dann machen möchte. Und ich weiß auch nicht, warum das alles sein muss, weil Deborah Harry geht auch noch jede Woche in Clubs, ohne dass sie so tun muss, als würde sie noch 22 sein oder irgendwie sowas. Und Deborah Harry sagt auch, it's my face. If I wanna have a third nose, I'm gonna have a third nose. Und lässt sich auch operieren, bis sie blau anläuft. Das ist alles überhaupt nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wie man öffentlich damit umgeht. Und wie viel Spaß oder nicht Spaß, wie Barbie sehr richtig sagt, man damit hat. Und ich habe das Gefühl, es gibt jede Menge Frauen, die damit Spaß haben. Und es gibt jede Menge Frauen, die auch mit über 80 noch irgendwie Freude an dem haben, was sie tun und damit was wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Madonna gerade nicht weiß, was ihr Spaß macht.
Sure. Es ist aber auch, ne, das müssen wir fairerweise sagen, es ist ein rein weibliches Problem. Und auch, dass wir als 3 Männer hier sitzen, also ne, als Männergelesene zumindest, und sich darüber auslassen, was Frauen zu tun haben oder nicht zu tun haben, ab einem gewissen Alter ist problematisch, weil die Diskussion über Männer findet nicht statt in dem Alter. Die können machen, was sie wollen. Und auch wenn das verzweifelt aussieht oder unhumorvoll aussieht, wir sitzen nicht hier und reden darüber,
Ich kann meine Trash-Filme genauso gut mit Männern.
Ich sage nur, darüber wird nicht diskutiert. Und das ist faktisch so.
Ja. Also wir können auch Richard Gere in The Buddhist. Richard Gere sitzt einfach.
Wie viele Schwule kennst du, die sich in ihrer Freizeit darüber austauschen, wie Richard Gere aussieht?
Zu wenige.
No one. No one.
Hexploitation ist nun wirklich auf dem Rücken der geschundenen Frauen und darauf reiten wir heute auch. Fertig, aus. Wir müssen uns das einfach mal gönnen.
Ich habe einen Männerfilm.
Du hast einen Männerfilm?
Ja.
Okay, super.
Ich rede auch schlecht über Männer.
Ja, ich rede auch schlecht über Männer, aber heute konzentriere ich mich doch ehrlich gesagt eher auf die Frauen. Vielleicht auch, weil mir als, wie hast du es gerade gesagt, gelesener Mann, natürlich der Neid aus den Ohren rinnt, wenn ich hübsche Frauen sehe, weil ich möchte auch so sein. Ich möchte auch alterslos, sexy, die Männer am Gängelband hinter mir herzerrend. Weißt du, Tatjana ist ja nichts anderes als der verzweifelte, gescheiterte Versuch, jemals gelesen zu werden als femme fatale, die alterslos die Männer reihenweise abschlecken kann. Barbie bricht gerade zusammen.
Um aus meinem Lieblingsfilm Scarlett zu zitieren,
da wurdest du schlecht beraten.
Aber liebes Tatjana ist doch gar keine femme fatale. Tatjana ist eine femme mortale.
Auf jeden Fall ist das doch der Wunsch, auch gerade von schwulen Männern, dass sie diese alten Diven so toll finden, dass die eben trotzen den Widerständen und immer weiter den Verfall herauszögern und so weiter. Und wir reden heute eben über die Fälle, wo es nicht geklappt hat. Das ist doch schön. Muss auch mal sein.
Ja,
so.
Ja.
Und wer fängt denn an hier von uns übrigens? Wir haben ja tausende von Beispielen. Barbie hat gerade den Mund voll, Paul kaut auch. Meins ist das Mikro. So einfach ist die Entscheidung. Leute, weil es gibt wirklich in dem Filmkosmos, gibt es doch eine Milliarde Beispiele von Filmen, die wirklich gewählt wurden von gestandenen weiblichen Persönlichkeiten des Films und die sich dann herausgestellt haben als nicht nur der Letzte, weil sie dahinter danach dummerweise verstorben sind, sondern auch als absolute Rohrkrepierer. Also richtig, richtig schlecht. Ich habe ja angefangen zu recherchieren. Ich dachte, ich bleibe so ein bisschen im nationalen Kosmos und habe den letzten Film von Hilde Knef nochmal recherchiert. Widget. Ich muss nur sagen, dass Hilde Knef da an der Seite von David Hasselhoff spielt und dann wisst ihr schon, in welche Richtung das geht. Also es ist einfach
wow.
Der allerletzte Dreck. Man kann 10 Minuten gucken, weg. Joan Crawford, Trock, wo sie eine Wissenschaftlerin spielt, deswegen hat sie die Rolle angenommen, die einen Neandertaler domestiziert. Trash.
Da hast du so weg. Toll aber drüber gesprochen in unserer alten Frauen in schlechten Filmfolge. Das muss man hören.
Bette Davis, Wicked Stepmother, zweite Hauptrolle, Barbara, wie hieß die von Dallas? Carrera, weg. Ingrid Bergman, nur eine Frage der Zeit, mit Liza Minnelli, weg. Und so könnte ich endlos fortführen. Also, diese ganzen Filme sind so schlecht, dass sie nicht wert sind, darüber zu sprechen. Insofern fange ich an mit einem, wie soll ich sagen, erstmal muss ich erzählen, überhaupt mein super Erlebnis letzte Woche war, dass die von mir hochgeliebte Joan Collins, in Klammern gut im Alter geliftet, soweit, dass sie zwar aussieht wie ihre 90, also sie sagt, sie ist 88, aber sie wird älter sein. Man sieht die Runzelhaut am Dekolleté, man sieht die uralten Hände natürlich und so weiter, aber das Gesicht ist immer noch so ein bisschen so, dass man zumindest Alexis aus Denver Clan erkennen kann. Die hat ihre 14. Biografie geschrieben und da ich 1912 schon ihre erste Past Imperfect gekauft und geliebt habe, habe ich jetzt natürlich zugegriffen, denn damals musste man ja, wenn man Joan Collins live sehen wollte, ich erinnere mich noch, sie hat Private Lives in London aufgeführt, ein Jahr nachdem Liz Taylor und Richard Burton das in New York aufgeführt haben. Und sie sagte damals, oh, ich wusste gar nicht, dass die beiden das auch gespielt haben. Also sie hat sich schamlos rangehängt an den Erfolg. Und dann habe ich einen Flug nach London gebucht und dann habe ich in irgendeinem Abbruchhaus übernachtet und dann habe ich das da gesehen. Und das hat mich alles viel Geld und Nerven gekostet. War es natürlich wert, war super. Und heutzutage gibt es ja Livestream. Das heißt, die neue Tour von Joan Collins, die sie mit Graham Norton macht, ja, gerade aufgrund ihrer neuen Biografie My Unapologetic Diaries. Irgendwas Diaries. Die promotet sie jetzt mit einem One Evening with Joan Collins Tour durch England und die Auftaktfolge war in einem Theater in London und der Fragensteller war Graham Norton, den wir ja sehr lieben als der schwule Allzweckwaffe, der Talkmaster, der sie alle auf sein Sofa kriegt. Und da zahlst du 15 Pfund und bist um 19.30 Uhr live zugeschaltet und hast einen besseren Blick als die Reihe 1. Also ich war begeistert. Es hat ruckelfrei funktioniert. Und der kommt also auf die Bühne, stehen zwei Sessel und er sagt sie an. Und das Publikum natürlich, also keine einzige biologische Frau. Und sie kommt raus in einem Glitzer, Silber, irgendwas, die Haare hochgetürmt und sieht super aus und ist noch also geistig voll da, witzig, schlagfertig, aber hat natürlich dasselbe Problem wie alle in dem Alter. Die haben so ihre 10, sagen wir mal 15 guten Geschichten, die sind abgespeichert und die kommen auf Stichwort raus, das weiß der Graham Norton natürlich, der sagt also ein Stichwort und die Geschichte spult raus. Und für Spontanität und neue Ideen ist kein Platz mehr im Gehirn. Das 98-jährige Gehirn ist einfach schlaff. Die kann nur noch sozusagen vor der Kamera eine Stunde durchhalten. Dann ist auch 20 Minuten Pause. Da wird die wieder wirklich zum Leben erweckt. Dann geht die zweite Stunde auch noch gut rüber. Aber dazwischen Sauerstoff zählt. Also ist vorbei. Ne? Und er hat halt nur wirklich punktuell diese Storys abgefragt und dann kommen natürlich, John Collins denkt ja auch, sie ist toll, so wie ich, und das ist ja fatal, wenn das rauskommt, wenn sich raushört, dass die Person sich gut findet, ne, das ist ja bei mir auch fatal. Dann passiert also Folgendes, dass John Collins nur, dass die nur so Sätze sagt wie, und dann sagte Marilyn Monroe zu mir, hüte dich vor den Wölfen in Hollywood, und 6 Wochen später war sie tot. 2 Minuten später und dann stieg ich bei James Dean in den Rennwagen ein und wir fuhren innerhalb von 4 Minuten von Beverly Hills nach West Hollywood und wir stiegen aus und ich sagte, James, wenn du weiterhin so fährst, du wirst dich irgendwann umbringen. Und was soll ich euch sagen? 6 Wochen später war er tot. Und nur solche Storys kommen dann. Und das ist natürlich ein bisschen armselig.
Das habe ich gerade im privaten Kreis, ohne da jetzt zu weit greifen zu wollen, aber dass Leute sich so nach dem Tod von einer Person in das Leben so reinschreiben.
Oh, so peinlich. Peinlich. Und dieses Buch, wie heißt es? Apo?
My Unapologetic Truth
oder ja, Diaries besteht nur aus Name-Dropping. Und
war
nur,
das nicht Kolumnen ursprünglich, die sie dann als Buch zusammengefasst hat?
Sie lügt natürlich. Sie sagt, dass sie nach Denver hat sie immer abends auf ihr Diktiergerät aufgesprochen, was sie erlebt hat. Und dann habe ich ganz vergessen, dass ich das noch hatte. Das lag jetzt 20 Jahre so rum. Und dann habe ich gedacht, ach so, vielleicht könnte ich die ja veröffentlichen. Und ich habe sie unredigiert jetzt nochmal veröffentlicht.
So,
ja, genau. Also es ist nur Name-Dropping. Es ist natürlich amüsant in dem Sinne, aber man kennt ja keine Namen. Das ist ja alles eine Welt für sich. Und es ist auch nicht so witzig. Aber sie hat natürlich, der Graham Norton hat dann auch gefragt, wer hat dich am meisten verklagt oder wo saßen die Anwälte am meisten dran? Und dann sagt sie ja alles, was Linda Evans betrifft. Und dann geht es natürlich los. Die haut dir Linda Evans einen tief, wie heißt das, Faustschlag in den Unterbauch rein nach dem anderen. Ne? Also die Linda Evans arme wird wirklich Christa. Fertig gemacht. Ja,
die arme Christa wird wirklich fertig gemacht. Das ist ja wirklich bei den beiden, also die Dynamik, die sie onscreen hatten, die war ja offscreen leider auch da.
Genau so.
Es gab, ich weiß nicht, habt ihr das jemals mitbekommen, es gab ja Legends, es gab eine großartig. Theaterstück, was für sie geschrieben worden ist, für die beiden, weil sie halt diese Dynamik onscreen hatten und daraus wollte man Kapital schlagen und haben sie, ich glaube es war am Broadway, haben sie dieses Stück für die beiden geschrieben, wo die sich halt in neuen Charakteren, also die hießen anders, die hießen nicht Alexis und Crystal, die hießen ähnlich, wo die sich halt bekriegen, einfach nur damit die Schwuchteln im Publikum ganz sitzen können und sich freuen können, guck mal, die machen sich gegenseitig nieder. Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich werde es versuchen, die zu finden, aber es gab Backstage-Interviews mit John Collins zu Legends, die Promo-Interviews, wo sie über Linda Evans herzieht und dann sagt sie irgendwie, also Plastic Surgery, I would never do Plastic Surgery, weil wenn man diese Leute anschaut, und sie wissen, ich spreche aus Erfahrung, auf Linda Evans anspielend. Ja. Das ist ja eine Beleidigung für die Sinne und dass man das einem zumutet, da in dieses verschandelte Gesicht schauen zu müssen. Und du denkst nur, boah, wie kannst du so gemein sein?
Und selber geht sie zu einem Superarzt, weil sie sieht einfach noch gut aus für ihr Alter. Und doch. Das war jetzt ein Livestream, also die Kamera war schon nah dran und die sieht noch gut aus. Aber sie ist, wie gesagt, 90. Aber Linda Evans wird auch nur fertig gemacht, also sie sagt, da kommt die da auf die Bühne und hat noch ein Pflaster oben am Lied. Oder sie sagt, die hat nie Theater gespielt und die dachte, das ist wie beim Fernsehen. Man steht und man muss beim Fernsehen so stehen bleiben. Du hast deine Marks und du musst so bleiben, damit die Kamera dich scharf hat. Und Linda Evans hat sich dann nach der dritten Vorstellung wohl angeblich beschwert, dass John Collins immer rumläuft auf der Bühne und so weiter, um da irgendwie Action reinzubringen. Und sie wollte, dass sie auch so stehen bleibt, weil Linda Evans kam auf die Bühne und blieb stehen, weil sie nicht gelernt hatte, sich zu bewegen. Und nur so, die macht sie nur fertig. Also insgesamt gesehen war es eine lustige Einführung. Es wurde nur böse über andere Frauen gesprochen, im Prinzip wie hier. Und sie wurde dafür hoch bezahlt. Also insofern war das ein lustiger Abend mit einer alten Schatheke, die immer noch so weit, so gut für eine Überschrift gut ist. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil jetzt komme ich zu meinem ersten Film. Aber den mache ich kurz.
Du bist in erst eine halbe Stunde in der Folge. It's fine.
Von diesen Frauen, diesen Kalibers von Joan Collins, also eine geliebte Volksschauspielerin, die ihre 80 überschritten hat, gibt es ja in Deutschland nicht mehr so viele, seitdem Heidi Kabel tot ist. Und Helga Feddersen, hab sie selig. Damals aber, und wir reden jetzt von dem Jahr 1988, gab es noch welche aus grauer Vorzeit, die von einem findigen Regisseur zusammengesammelt wurden. Und der hieß Peter Schamoni. Und der hat, ich meine, das deutsche Hollywood der 40er Jahre, ihr werdet es wissen, vielleicht aber auch nicht, das war die UFA in Berlin. Das war also die große Nazi-Propagandamaschine in den 30er und 40er Jahren. Die hatten damals mit Marlene Dietrich in den Endzwanzigern angefangen bis zu Zara Leander Endvierziger. Da haben die große Namen gehabt in Deutschland und haben eine Filmindustrie gehabt, die durch den Krieg dann kaputt gegangen ist. Und diese ganzen alten, diese damals großen Stars in den 40er Jahren, die sind ja dann alle irgendwie unauffällig gealtert in den 50er, 60er und 70ern und waren vergessen. Und dann hat Peter Schamoni die alle mal rausgeklaubt und hat einen Film mit denen zusammen gemacht und der Film heißt Schloss Königswald. Die Handlung ist vollkommen egal, es sind einfach acht alte Frauen auf einem Schloss nach Kriegsende, die zwischen russischer, deutscher und amerikanischer Besatzung versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, aber die Namen für euch Jungsgemüse am Endgerät werden sie euch nicht sagen, aber ich lese sie trotzdem vor, weil sie lustig sind. Camilla Horn, Marianne Hoppe, Carola Höhn, Rose René Roth, Ortrud von der Recke, Fee von Reichlin und Marika Röck. Das ist so für Kenner der UFA und der deutschen Filmstars dieser Zeit, ist es so, dass du jetzt acht Namen sagst und bei dem neunten zucken alle zusammen, als ob sie Zahnschmerzen haben. Weil Marika Röck ist die Jenny Elvers ihrer Generation.
Ich habe bei Marianne Hoppe schon gezuckt.
Na, Marianne Hoppe war toll. Das war eine böse Lesbe, die...
Ja, aber Gründgens und
ja,
so.
Ja,
und so
ja, die mit Gründgens, einem homosexuellen, bösen Emporkömmling verheiratet war und die zum Schluss an wohlverdienter Demenz gestorben ist. Aber die zwischendurch noch eine gute Theaterkarriere, die hat noch Hamlet gespielt, als sie schon gar nicht mehr wusste, wer sie ist. Also das hat sie alles hier noch in Berlin gut gemacht. Ja, die hat immer Männerrollen gespielt, weil sie war ja eine böse Lesbe. Aber
bitte nicht sagen, sie war eine böse
Lesbe. Eine sehr nette, tolle Lesbe.
Aber sie war böse.
Marc, lasst mich bitte alles schlecht reden heute. Das ist heute die Folge dafür. So, aber Marika Röck war die Jenny Elvers in ihrer Generation. Talentlos, aber mit einem vollkommenen, mit einem Frohsinn und einem Selbstbewusstsein gesegnet und mit der körperlichen Voraussetzung zu Tanz und Beine schmeißen. Also Marika Röck hat aus Ungarn kommt, eine Karriere gemacht als Tanzmädel, als Tanzmariechen sozusagen. Und die war aber immer so frisch, so buschikos, so ungekünstelt, dass sie allen natürlich total auf die Nerven gegangen ist. Und als da der Vorhang gefallen war nach dem Krieg, da war auch eigentlich, waren sie alle froh. Und nun kam die nun wieder hoch und war in diesem Film mit gecastet und hat diese vornehmen Damen, die alle wirklich fein gealtert sind und irgendwie ihre distinguierten Charaktere so rübergerettet haben, die hat die alle an die Wand gespielt, nur dadurch, dass sie sofort anfing, ihre Beine zu schmeißen und in Szenen, wo das auch nicht verlangt war, plötzlich loszutanzen oder zu kreischen, ich habe ja Paprika im Blut, was auch einfach der Regisseur nicht verhindern konnte. Die hat das einfach so reingesagt in den Text, die hat sich nicht an den Text gehalten und hat das so reingekreischt und hat plötzlich angefangen, loszutanzen und so. Also die muss denen so fürchterlich auf die Nerven gegangen sein. Das macht den Film amüsant. weil es sind wirklich, ja, völlig egal, wie man den Film findet. Alleine diese Riege dieser uralten Schatheken und dann Marika Rück in ihrem letzten Film zu sehen, wie sie da alle nervt und die Augen nur noch gerollt werden, das ist es wert, den nochmal rauszukramen, wenn man ihn irgendwo findet. Es gibt ihn, glaube ich, nur noch als DVD im Ramschladen. Aber das ist auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen für Fans von Marika Rück.
Großes, großes Kino. Bitte schön. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn niemals anschauen, aber ich freue mich, dass du das so hübsch erzählt hast.
Ja, ich kann das nur bestätigen.
Ich freue mich über deinen schönen Anhänger.
Ich kann das nur bestätigen. Ich werde diesen Film auch nie sehen, aber es war schön, davon zu hören.
Ja. Next. Super, Paul.
Ach, ich bin dran.
Sonst erzähle ich noch eine
Paul.
Wäre auch eine schöne Altersrolle für irgendjemanden, die alternde Marika Rück.
Das kann doch Jenny Elbers wirklich spielen.
Homo Center, die kommt doch ins Alter von Homo Center jetzt bald. Ihr kennt doch die Homo Center Werbung aus den 70ern. Das war Marika Rück. Na, guck, das war ihre größte Rolle. Das kann Jenny auch machen. Ja, aber natürlich.
Ja, ja.
Ja, Veronika Ferris ist Marika Rück, würde ich ja auch sehr genießen. Aber egal. Der erste Film, über den ich heute spreche, ist... Ich habe das schon bei der Vorbereitung den Mädels gestehen müssen, jetzt bevor wir angefangen haben, die Sendung aufzuzeichnen, für mich eine große Überraschung gewesen, weil ich ihn als absolute Katastrophe abgespeichert hatte und ihn dann in Vorbereitung dieser Aufzeichnung heute Morgen nochmal gesehen habe und davor saß und dachte, das ist eigentlich auf seine ganz eigene Art ein komplettes Meisterwerk. Die Rede ist von einem Film, den wenige Leute kennen würden. Das ändert sich jetzt nach dieser Sendung hoffentlich. Nämlich von dem Nachfolgewerk zu Precious von Lee Daniels. Der Film hieß The Paperboy und hat eine Besetzung, die sich mit dem riesigen Erfolg von Precious seinerzeit erklären lässt, der ja für mehrere Oscars nominiert war. Die Hauptrollen in The Paperboy spielen Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Joan Cusack, Zac Efron und David Olveo. Und die Handlung von The Paperboy ist so absurd, dass ich jetzt versuche, sie in 2 Minuten zusammenzufassen. Ich bitte mir nachzusehen, wenn mir das nicht gelingen sollte. Also, Zac Efron spielt den jüngeren Sohn einer Familie von Südstaatlern in Florida, circa 1965. Es ist also ein Historienfilm. Lee Daniels, der ein fantastischer Regisseur ist, ist aber auch dafür berühmt, dass er Historiendramen dreht, die in historischem Coloratura nur so ersaufen. Also man kann viel, über The Butler sagen, dass es ein guter Film war, trotzdem Oprah mitgespielt hat, kann man nicht behaupten. Jedenfalls, auch hier ist es wieder so. Bevor ich versuche, die Handlung zusammenzufassen, erzähle ich kurz, wie der Film in Cannes...
Rollst du denn jetzt dein R? Bist du Nadel oder Marika Rock? Rock.
Nadel. Siehst du, der Geist von Marika Rock ist in mich gefahren.
Paprika im Blut.
Nein, ich habe keine Paprika im Blut, ich habe Guacamole.
Guacamole hat sie im Blut. Aha, deswegen.
Jedenfalls, Precious war der große Nachfolgefilm. The Paperboy war der große Nachfolgefilm zu Precious, basiert auch auf einem hervorragenden, wirklich guten Roman von Peter Dexter, einem gut beleumundeten Romancier und Drehbuchautor aus Hollywood, und hatte Lee Daniels und all diese Stars attached und lief dann in Cannes. So, das, was in Cannes, und alle dachten irgendwie, nachdem sie Precious gesehen haben, der ein absolutes Meisterwerk ist, das wird jetzt hier aber ganz was Tolles. Was dann passierte, war, dass viele ernstzunehmende Kritiker, und in Cannes ist nun wirklich so die Creme de la Creme der internationalen Filmkritik vertreten, in dieser Pressevorführung saßen, bei der der Film beurteilt werden sollte, und nach 25 Minuten anfingen zu buhen im Kino. Ernstzunehmende Filmkritiker.
Immer ein gutes Zeichen.
Und damit auch nicht wieder aufhörten. Diese... diese dafür ist der, und dann wurde der Film, weil er relativ früh im Festival gelaufen ist, zu einem Wortwitz, noch bevor er in irgendwelchen Kinos angelaufen war. Und das tat der internationalen PR für diesen Film überhaupt nicht gut.
Komisch.
Er war, also ein Peter Travis, einer meiner Lieblingsfilmkritiker vom Guardian, schrieb, maybe the worst film of the decade. Finde ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Dieses Buhn wurde durch eine einzige Filmszene aufgelöst, die man sich, ich sage jetzt einfach, was passiert, Nicole Kidman pullert Zac Efron ins Gesicht. So,
also,
das normal. Ist jetzt
in Berlin,
ist jetzt in Berlin nicht weiter bemerkenswert. In Cannes in einer Pressevorführung war nicht so. Maybe. Also, das passiert aber auch nur, weil Zac Efron vorher von Feuerquallen angegriffen worden ist.
Und das wissen wir seit Friends.
Also, das ist jetzt eigentlich keine böswillige oder sexuell aufgeladene Aktion, obwohl ihr der wunderbare Satz voraus, also irgendwie Zac Efron wird von so mehreren Schnepfen in Bikinis angestaunt, während er aus dem Wasser kraucht und von Feuerquallennamen übersät ist. Und die bieten sich dann an, ihn auch anzupullern. Und dann sagt Nicole Kidman den wunderschönen Satz, if someone's gonna piss on him, it's gonna be me. Und dann... den möchtest du schon deswegen sehen, weil Nicole Kidman in diesem Film etwas macht, zu dem ich nie gedacht hätte, dass sie in der Lage ist. Nicole Kidman spielt Elke Sommer. Also Nicole Kidman spielt, also Elke Sommer in ihrer guten Zeit in den 60er Jahren, Nicole Kidman spielt eine dumme, großbrüstige, zutiefst blonde, übersexualisierte Frau, die in diesen Film eingeführt wird, weil sie einem schwer negativ beleumundeten Mörder im Knast, der von John Cusack gespielt wird, immer Briefe schreibt und ihn gerne heiraten möchte. Also Nicole Kidman ist eine von diesen Frauen, die Schwerverbrechern Briefe schreiben. Es gibt auch eine unfassbare Szene, also dazu muss ich jetzt kurz, also erst gibt es Zac Efron, der ist der jüngere Sohn dieser Familie, das ist eine Zeitungsdynastie, die irgendwie so ein Provinzblatt haben und da viel Medienwirbel verursachen können in der Gegend. Der ältere Sohn ist inzwischen von Matthew McConaughey gespielt, ist inzwischen ein gut beleumundeter Journalist in Miami, der kommt zurück in dieses kleine Heimatstädtchen, das von den Sümpfen umgeben ist. Und will diese Geschichte dieses Mörders erzählen, weil er ihn für unschuldig hält. Dann gehen David Oyelowo und Matthew McConaughey und Zac Efron und Nicole Kidman zusammen diesen Mörder besuchen. Nicole Kidman trägt ein sehr knappes Kleid. Dann kommt es zu einer unfassbaren Szene, die ich heute Morgen nochmal angestaunt und sehr genossen habe. Nämlich dann sitzt John Cusack da, fängt an zu masturbieren, also durch sein Höschen immerhin, und bittet Nicole Kidman, ihre Strumpfhose zu zerreißen und auch zu masturbieren und dabei den Mund aufzumachen. Was Frau Kidman auch tut. Sie sieht ein bisschen aus
wie... Was könnte da schon schief gehen?
Sie sieht ein bisschen aus wie eine Barbie, die gerade irgendwie... Wie eine Barbie-Puppe, die gerade einen Schlaganfall hat. Also sie sitzt halt da mit weit aufgerissenen Beinen und zerrissen in der Strumpfhose und hat den Mund auf und schürzt so die Lippen vor. Und das ist nur einer der Höhepunkte dieses Films. Es gibt auch noch Szenen, in denen Matthew McConaughey von zwei POC-Männern auf einem Plastiklaken auf seinen eigenen Wunsch hin blutig geschlagen und vergewaltigt wird, weil...
Wow.
Und außerdem tanzt Zac Efron mehrfach in einer sehr nassen, sehr weißen Unterhose im Regen. Die Erzählerin dieser ganzen
Nummer. Tatjana freut sich. Guckt den Film heute Abend an.
Die Erzählerin dieser ganzen Nummer ist jemand, den wir alle sehr lieben, nämlich die wunderbare und als Schauspielerin meiner Meinung nach komplett unterschätzte Macy Gray. Die Sängerin.
Ja.
Die mit der Babystimme.
Deswegen sage ich ja als Schauspielerin. Macy Gray ist, wie sich in diesem Film rausstellt, eine wunderbare Schauspielerin. Die spielt nämlich die Haushälterin, die diese beiden Jungs großgezogen hat, nachdem ihre Mutter sie sitzen gelassen hat. Und tut etwas, was diesem Film einen sehr merkwürdigen, aber sehr stabilen Unterboden gibt, nämlich Macy Gray ist die zentrale Figur in einer relativ umfangreichen Erzählung über den Rassismus der damaligen Zeit und wie man mit POC in der damaligen Zeit in der Gegend umgegangen hat. Ist auch nicht das richtige Verb, aber ist auch egal. Ist. Ich hatte mich beim ersten Mal, das war relativ kurz nach Cannes, als ich diesen Film gesehen hatte, nur darauf konzentriert, was an diesem Film schlimm ist. Was an diesem Film aber großartig ist, ist, dass ich bei der Recherche und Vorbereitung auf diese Aufzeichnung herausgefunden habe, warum Daniels den Film so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat und dass der komplett richtig so ist, wie er ihn gemacht hat. Nämlich, es gab einen anderen Regisseur, der sich sehr für dieses Buch und die Verfilmung dieses Buches interessiert hat. Dieser Regisseur war Pedro Almodóvar. Und Lee Daniels hat einen Pedro Almodóvar-Film gedreht. Und wenn man The Paperboy nicht als Lee Daniels-Film guckt, sondern als Pedro Almodóvar-Film in seiner ganzen Campness und in seiner ganzen Übersteigerung und in dieser ganzen kompletten Übersexualisierung und in dem albernen, aber sehr sexualisierten Umgang, der darin mit männlichen Körpern betrieben wird und in seiner Farbgebung, dann ist es ein absolutes Meisterwerk. Also The Paperboy ist der beste Almodóvar-Film, den Almodóvar nie gedreht hat.
Das sind immer noch 20 Zentimeter.
But hey. Ja, aber also sagen wir mal so, Almodóvar hat es ja immer noch nicht hingekriegt, sein englisches Spielfilmdebüt zu geben. Das wird ja nun seit fast 10 Jahren angekündigt. Wenn es einen Film gibt, der das hätte sein können, dann ist es The Paperboy. Und ich glaube, den kann man mit schockstarren Augen angucken, wenn man einen wirklich guten Film erwartet. Wenn man was angucken will, was sehr intelligent ist und mit campen Versatzstücken spielt, dann kann man damit wirklich sehr viel Freude haben. Auch wenn das, was Frau Kidman da macht, eigentlich gut dazu geeignet gewesen wäre, ihre Karriere zu beenden, hat es aber nicht.
Das schafft sie jetzt mit I Love Lucy, hoffentlich. Sie spielt ja Lucille Ball. Und wir sind alle auf der Seite von, wie heißt die Rothaarige von Will and Grace?
Deborah Messing.
Genau, die gegen an tweetet und schimpft und sauer ist, dass sie nicht besetzt wurde.
Weil sie einmal in der letzten Staffel von Will and Grace
das ganz Ball gut gespielt gemacht hat.
Und das war ganz gut,
ja. Das war ganz gut und jetzt ist sie ganz sauer und sagt, Nicole Kidman kriegt alle Jobs, ich bin auch da und überhaupt. Und mal gucken, wie sie das macht.
Ja, diejenige, die für die Rolle ja eigentlich vorgesehen war, war Kate Blanchett. Die hat sich dann mit Herrn Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat und auch die Regie führt, irgendwie überworfen. Ich freue mich auf den Film und bin sehr gespannt. Der Trailer sieht zumindest schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Und der Film heißt Being the Ricardos.
Ja.
Okay.
So, Barbie, möchtest du jetzt?
So, ja, mein Film, ich hatte es ja schon angedroht, ist einmal ein Film, wo sich, der nicht in Sexploitation, obwohl vielleicht auch irgendwie Genre fällt, und zwar geht es nicht um eine Frau, die sich da um den Rest ihrer Würde spielt, sondern um einen Mann, nämlich niemand anderen als The Closet Schwuchtel herself, John Travolta. Der Film,
allegedly.
Ja, das Buch You'll Never Spy in This Town Again packe ich in die Shownotes, kann man gerne lesen, auch zum Thema John Travolta und allegedly being a faggot. Hi. Der Film heißt Battlefield Earth und rangiert auf der Liste der Filme, die die meisten Razzies bekommen haben, also die meisten Nominierungen und verliehenen Awards der Raspberry als schlechteste Schauspielleistung ever, rangiert auf dem 2. Platz, nur getoppt von Adam Sandler's Jack and Jill, aus gutem Grund, wie ich jetzt rausgefunden habe. Jesus Christ.
Jesus Christ has nothing to do with that.
Ich werde mich auch, und das ist selten in diesem Podcast, ich werde mich nicht damit aufhalten, die Handlung des Films groß zu beschreiben, weil die ist total nebensächlich in diesem Fall. Die Entstehungsgeschichte des Films alleine ist schon eine Reise wert. Der ist 2000 gedreht worden, kam 2001 raus, spielt im Jahr 3000, basiert auf einem Buch von dem Scientology-Gründer L. Ron Hubbard, der sich ja auch als Autor versucht hat, als Science-Fiction-Autor, bevor er diese Sekte gegründet hat. Das Buch ist, ich glaube, irgendwann in den 50ern erschienen, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Der Film gilt nach wie vor als einer der schlechtesten Filme der Filmgeschichte. Und auch als einer der größten Flops. Der hat wahnsinnig viel Geld verschlungen, was nicht wieder eingespielt worden ist. Das Buch, jetzt hier habe ich es, 82 ist das Buch erschienen, Und kurz danach hat man dann versucht, die Filmrechte zu verkaufen, weil das war sein großer Wunsch, dass das vor seinem Tod noch, also L. Ron Hubbard hat sich das gewünscht, dass es vor seinem Tod noch zu einem Film kommt. Das war ihm zu Lebzeiten nicht mehr beschert. Der Film ist, wie gesagt, erst 2000 gemacht worden. Und John Travolta, der ja großer Scientology-Anhänger ist, hat es dann auch immer wieder auf eigene Faust irgendwie versucht, das Buch irgendwo anzubieten. Und immer wieder haben es irgendwelche Filmproduktionsfirmen, auch große, haben sich die Rechte gesichert, um sie kurz danach wieder abzustoßen, weil ihnen klar geworden ist, um Gottes Willen, das geht auf gar keinen Fall. Also MGM war eine Zeit lang involviert, 20th Century Fox war eine Zeit lang involviert. Und immer wieder ging das Buch zurück, weil man gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Also das ist hier, das ist Scientology-Propaganda am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind. Das Buch ist total naiv erzählt, es ist total dünn, der Plot ist für den Arsch. Und die Special Effects, die vorgesehen sind in diesem Film, sind auch werden viel zu teuer für uns. Die können wir fast gar nicht produzieren. Zumindest nicht mit dem, was wir voraussehen können, was dieser Film wieder einspielen wird. 1998 hat es dann Franchise Pictures gekauft, eine relativ kleine Produktionsfirma im Vergleich zu den anderen, die schon involviert waren. Travolta hat sich dazu bereit erklärt, für eine verminderte Gage bei diesem Film mitzuwirken, hat auch als Produzent mitgearbeitet und hat 5 Millionen seines eigenen Vermögens da hineingestopft, weil er irgendwie sicher war, das müsse gemacht werden. Und Travolta war ja auch schon gescheitert, ne? Der war ja da schon vom ursprünglichen Sexsymbol während der Grease und Staying Alive und was weiß ich, was er alles gemacht hat, Zeiten. Der war ja dann schon zu einem irgendwie tragisch gealterten, man munkelt, sie ist homosexuell, Mann mit einem schlechten, aufgesprühten Toupet, hatte er sich ja schon gemausert und den wollte keiner mehr sehen. Und dann hat er durch Pulp Fiction einen Überraschungserfolg gehabt und danach hat man dann gesagt, alles klar, okay, wir trauen uns da jetzt ran, weil Travoltas Star Power ist jetzt wieder groß genug. Wir versuchen diesen Film zu produzieren. So. Er wollte Tarantino unbedingt als den Regisseur gewinnen. Tarantino hat gesagt, spinnt ihr? Never gonna do this. Und dann haben sie Roger Christian verpflichtet als Regisseur, der tatsächlich 77 schon einen Oscar gewonnen hat für seine Arbeit als Art Director bei einem der ersten Star Wars Filme oder ich glaube sogar dem ersten Star Wars Film, was man später auch im Film sieht, also diese Splitscreen, also nicht Splitscreen, sondern diese Filmüberschnitte von Szene zu Szene, wo von der Mitte des Bildschirms aus sich der Bildschirm teilt und nach außen geht, was man in Star Wars ja ständig sieht, was auch einen großen Wiedererkennungswert hat. Das sieht man auch ständig in diesem Film. Das tut ihm aber nichts Gutes, ehrlich gesagt, sondern es erinnert nur einen daran, was wie Filme halt aussehen, wenn sie schlecht sind. Oder wie sie aussehen könnten, wenn sie besser gemacht wären. Dieser Typ hat diesen Film angenommen, ja, und es ist einfach ein riesengroßes Fiasko. Jonathan Ross, ein Filmkritiker, hat nach Erscheinen, das ist die einzige Filmkritik, die ich hier erwähnen werde, aber einfach auch, weil sie so auf den Punkt ist, im Daily Mirror geschrieben, ich finde alles an Battlefield scheiße. Besonders aber die Musik, die Dialoge, die Special Effects, aber auch den Anfang, die Mitte und das Ende.
Sehr schön.
Ja, vor allem auch das. Wenn ich den Film jetzt versuchen müsste, runterzubrechen, storytechnisch, es handelt sich, also wie gesagt, es spielt im Jahr 3000, die menschliche Rasse ist durch den nuklearen Holocaust oder so an den Rand der Existenzgrenze irgendwie gebracht worden. Die ganze Welt ist so verseucht durch Nuklearkatastrophen, dass man eigentlich nicht mehr existieren kann. Man existiert nur noch in so neandertalartigen kleinen Zusammenschlüssen und alles menschliche Wissen ist verloren gegangen. Man erinnert sich nicht mehr an die Geschichte, was die Menschheit eigentlich mal konnte, wer wir waren und so. Das existiert alles nicht mehr. Also es gibt immer wieder Szenen, wo sie auch dann zum Beispiel, ich glaube, durch Manhattan reiten oder laufen. Und mit nichts, was da steht, können sie irgendwie was anfangen. Also das ist dann auch so ein neuer Teil der Folklore, dass man sich einbildet. Also zum Beispiel Statuen stehen da von irgendwelchen Staatsmännern, ne, wie sie halt da so rumstehen in New York. Die neandertalartigen Überlebenden bilden sich dann also ein oder glauben dann eben, das sind Götter, die erstarrt sind im Prozess zu tun, was sie eben so tun als Götter und sie wurden von größeren Göttern dann irgendwie quasi eingefroren. So erklären sie sich Statuen zum Beispiel. Also es ist alles hanebüchener Blödsinn. Als Maskenbildnerin, ich bin ja gelernte, diplomierte Maskenbildnerin, ist dieser Film ein gefundenes Fressen an Continuity-Fehlern. Du hast wirklich von Szene zu Szene, sind alle Frisuren immer unterschiedlich. Alles ist scheiße aufgetragen. Du hast weiß gewordenen Mastix. Also, ne, alles ist so ganz schlimm und man denkt sich die ganze Zeit, nur um jetzt Paul zu zitieren, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Aber offensichtlich waren viele Menschen an diesem Film beteiligt, die wahrscheinlich gedacht haben, take the money and run oder wir machen das hier für Scientology und irgendjemand wird es schon kaufen, keine Ahnung. Aber man kann eigentlich nicht glauben, dass das wirklich alles so passiert, wie es passiert. Ja, und diese Menschen, überlebenden Reste quasi, haben zwar alle perfekt gegroomte Drei-Tage-Bärte, obwohl sie keine Elektrizität mehr haben. Sie haben wilde Flechtfrisuren und so, Dreadlocks. Und stromern da eben rum und versuchen irgendwie zu überleben. Und dann plötzlich taucht, ich habe gedacht, es ist John Travolta, aber man wurde eines Besseren belehrt, aber ne, es taucht eine Gestalt auf plötzlich. Ein Alien, wie sich dann später herausstellt, die Erde heimsuchen, um hier die letzten Goldressourcen irgendwie zu plündern und die teleportieren sie dann auf ihr Schiff oder auf ihren Heimatplaneten. So genau habe ich da nicht, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. So, und diese Person taucht auf und also man sieht nur so Silhouetten, man sieht erstmal nur so Schatten und Silhouetten und man sieht großartige, lange, manikürte Fingernägel, man sieht sehr großes Haar mit so einem Beehive hinten drauf, also man denkt sich, okay, wow, she's dressed, bodenlange, wallende Gewänder und sehr klobige, große Plateauschuhe, that's all you see. Und man denkt sich halt so, okay, entweder das ist John Travolta und die freut sich nach Hairspray immer wieder eine richtige Dragrolle zu haben oder davor, ist es aber nicht, ist einer von diesen Aliens, aber die sehen alle so aus. Also alle diese Aliens haben diesen komischen Look mit dieser wahnsinnig vergrößerten Stirn und so einem riesengroßen Haarteil hinten drauf und diese manikürten großen Nägel. Sie haben auch 6 Finger an jeder Hand. Das macht alles totalen Sinn. Und diese Plateauschuhe. Und dadurch wirken sie halt sehr, sehr groß und beeindruckend. Ja. Und also ich habe irgendwann, ehrlich gesagt, ich habe den Film irgendwann ausgemacht, weil ich gedacht habe, I cannot watch this. Mir tut das Gehirn schon weh. Es sind so viel Löcher in der Story. Es ist so viel auch Rassismus in diesen Geschichten angelegt. Also die Überlebenden sind alle weiß, bis sie dann irgendwann in der Kolonie sind. Die Bösen ist natürlich sofort einer von den beiden, 2 Bösen, die man als erstes sieht. Einer von denen ist natürlich schwarz. Also so, ne? Und es ist alles einfach totaler Schwachsinn und es tut einem weh, das zu gucken. Aber was Tolles ist die Situationskomik. Also man schaut sich dieses Ding an und man muss wirklich an jeder Stelle muss man irgendwie lachen, weil es so grottig ist. Und nicht zuletzt auch aus diesem Grund hat dieser Film ein Cult-Following auch generiert von Leuten, die eben immer auf der Suche sind nach den schlechtesten Filmen. Wenn man sich auf diese Suche begibt, taucht immer wieder The Room auf. Ich weiß nicht, hat einer von euch jemals The Room gesehen?
Ja.
Ist es der schlechteste Film aller Zeiten?
Ich weiß es nicht, ich war sehr bekifft.
Okay, aber ja, er wird oft mit The Room verglichen, weil die Dialoge so unfreiwillig komisch sind, weil das Acting so schlimm ist. John Travolta hat so eine Fake-Lache durch den ganzen Film weg, die einem, also mir zieht es die Haut vom Nagel, wenn er so lacht, weil ich immer denke, so, ah, cringe, du bist so schlimm, du bist so schlecht. Ja, es wird einfach nicht besser, ich habe es irgendwann ausgemacht und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht, dass ihr euch den Film anschaut. Packe trotzdem in die Shownotes. Ich kann aber sagen, es ist für mich ein Film, der gut das Ende einer Karriere begründen könnte. John Travolta hat danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht auf dem großen Screen. Und ich finde, das kann man auch dabei belassen. So.
Der Arme. Nö. Ja gut, der kann es ja auch nicht, ne? Der hat es nicht drauf. Ist kein guter Schauspieler, sagen wir mal so.
Also nee, aber es ist ja nicht nur das Schauspiel. Also wirklich, gerade so haartechnisch, diese Anschlussfehler, es ist, ne, der ist in der einen Szene, hat dieser andere Typ, der Held quasi, hat so eine so viel ganz wilde Haare und vorne hat er so 2 kleine Zöpfchen dazwischen. In der nächsten Szene, die direkt im Anschluss ist, hat er 2 dicke Zöpfe links und rechts vom Gesicht geflochten, wo alle Haare drin sind und hinten dran nur noch so ein Fetzelchen. Dann hat er in der nächsten Szene, siehst du, er hat eigentlich einen Kurzhaarschnitt und sie haben da so ein paar eilige Extensions reingeklebt. Und du siehst es halt alles komplett, dann schneidet er sich Haare vom Oberkopf ab und gibt die jemandem. Und in der nächsten Einstellung, also da sind alle Haare unversehrt am Oberkopf, da steht nichts ab. Es macht alles keinen Sinn.
Ja,
es
aber ist keinen
alles
Sinn.
So hanebüchen und dreckig.
Ja.
Also ja.
Wir hätten unsere Folge auch keinen Sinn aus dem
Millionengrab nehmen
können. Ja, ja. Millionengrab mit Scientology-Geld, okay. Die sind ja aber auch sowieso schrecklich.
Ja.
Also. Ich habe eben übrigens vergessen beim Schlechtmachen, weil jetzt komme ich ja zu dem ernsthaften Teil meines Filmtipps, zu einem guten Film. Aber davor wollte ich noch schnell noch was schlecht machen, was ich eben vergessen habe. Und zwar habe ich ja, ihr wisst ja natürlich, dass von Tatjana Berlin der Signature-Song ist ja Kaltgestellt von Sarah Leander in dem Zara Leander.
Das wussten also, sicherlich alle.
Wussten alle. Ja. Ich erwähne es nur nochmal. Kaltgestellt ist, also mein Repertoire, mein Anfangs- und Endsong von jedem Auftritt. Und handelt ja im Prinzip davon, dass
auch wenn du nur zwei Nummern machst. Machst du es einfach dann zweimal.
Ich mach's zweimal dann, genau. Und handelt ja nur davon, dass Zara Leander also darüber singt, wie sie sich kaltgestellt fühlt. In Klammern, sie hat den Song aufgenommen Anfang, Mitte der 50er, als sie in Deutschland aus gutem Grunde kaltgestellt war und auch in Schweden Auftrittsverbot hatte.
Ja.
Aus gutem Grund, die Nazi-Sirene. Und hat sich aber in diesem Song beschwert, sie sich sehr darüber, dass sie nun kaltgestellt wurde, ohne eigenes Zutun und dass die Welt gemein ist, genau, dass die Welt böse zu ihr ist und dass sie abseits vom Scheinwerferlicht steht und dass das alles überhaupt nicht Grund hat und alles scheiße. Das ist ja überhaupt der Song. Und dazu gibt es einen Film und den kennt eben auch keiner, weil der leider schlecht ist, aber die Besetzung und die Idee sind gut. Und zwar heißt der Film Das gewisse Etwas der Frauen von 1966. Und ich kann gar nicht sagen, wer alles mitspielt, aber ein internationales Who is Who, also das ist so ein Atze Brauner Film, der damals mit viel Geld die führenden Ladies Europas zusammengeführt hat in einer filmischen Adaption von Der Reigen, sag ich mal. Also irgend so ein junger Hengst wird durch eine Parade von Frauen geschickt, die er beschläft. Das ist die Handlung des Filmes. Und die Frauen sind von Anita Ekberg über Nadja Tiller zu Zara Leander. Also es ist eine völlig wahllose Cast mit großen Namen. Michel Michier, aus die Angelique gespielt hat früher und so. Aber auch Heinz Erhardt spielt mit. Also alle, die man damals kriegen konnte. Dieser Heinz Film Erhardt? Ist wirklich, ja, es ist so absurd. Es ist so What? Ein absurder Film, wo Millionen verbraten wurden, wo eine Cast doch aus, wie soll ich sagen, aufzuckenden Talent ist ja da in den einzelnen Personen, aber alles verschenkt, alles schlecht, alles wahnsinnig trashig. Den Film sollte man sich vielleicht nochmal angucken, wenn man so richtig Hass hat. Das gewisse Etwas der Frauen von 1966. Mit Zara Leander natürlich als große Verführerin, die damals schon 76 war. So, ein Film, der die Karrieren auch alle beendet hat, hoffentlich. Jetzt aber zu einem Film,
der... Ich liebe, dass du einfach immer gleich zwei Sachen machst jetzt, I love.
Ja. Ja, ich habe das eben vergessen.
Das Double Feature von Paul.
Ja, lieb's. Ich wollte es kurz erzählen. Jetzt zu dem Film, der eigentlich unserer Folge den Namen gegeben hat und der erst bald in unsere Kinos kommen wird. Und zwar geht es um den Film Swan Song von 2021. Es ist die Geschichte, die wahre Geschichte eines älteren Mannes aus einem unbekannten Dorf aus Amerika. Der Mann heißt Pat Pitzenberger. Aus Sandusky. Sandusky ist irgend so ein Kaff.
In Ohio.
In wo auch immer. Und Pat Pitzenberger war Friseur und Drag Queen in diesem Kaff. Dieses Kaff ist eine Kleinstadt, sag ich jetzt mal, ne? Also kein Dorf. Und hatte eine schwule Bar, in der auch Drag-Shows waren. Und dieser Pat war ein vom Zeitgeist völlig unbeleckter, selbstbewusster, supertuntiger Typ, der in diesem Pub abends nach Feierabend aufgetreten ist, talentfrei, und der in seinem kleinen Friseursalon den Mittelpunkt der Welt gebildet hat und der dadurch, dass er eben in diesem Pub so eine kleine schwule Community sozusagen aufgenommen hat in den 60er Jahren, als es eben noch ein Safe Space war, dadurch hat er vielen jungen Homosexuellen, die da reinkamen, so ein Gefühl gegeben, dass es doch abseits von zusammengeschlagen werden und nicht akzeptiert werden zu Hause, doch noch so ein Heimatgefühl in der Community geben könnte. Und einer dieser Jungen war der Regisseur diesen Films, Todd Stevens heißt er, der eben diesen Pat dadurch nicht kennen und lieben gelernt hat, aber der den erlebt hat und der dann im Zuge von Internet und Gay Romeo und Grindr und so weiter gemerkt hat, wie diese Pubs kaputt gehen und wo keiner mehr kommt. Und dadurch hat er dann, als er Filmregisseur war, beschlossen, ich setze diesem Pat ein Denkmal mit dem Film, den ich nennen werde, Swan Song, weil es ist ein Abgesang an diese schwule Kultur, schwule Subkultur. Und die Hauptrolle, den Pet, der wird gespielt von Udo Kier. Und damit eröffnet sich ein weiterer Kosmos, weil Udo Kier natürlich endlich mal eine Hauptrolle. Ein schöner Altersfilm für Udo Kier, der ja nun wirklich also unzählige Filme gemacht hat und viel davon schlechten Scheiß gemacht hat, aber auch viel, was Kult wurde und was er bereichert hat durch seine Arthouse Independent Attitude, die er immer mitbringt. Der war ja früher hier schon, ich habe ja schon mal erzählt, dass er mit Rainer Werner Fassbinder nach Südfrankreich und als Stricher da gearbeitet und mit Marais und Arndt von Bohlen und Halbach und diese ganzen Geschichten. Dann Andy Warhol, dann irgendwann Lars von Trier. Also der hat ja 1991 mit My Private Idaho hat er ja Fuß gefasst in Amerika und dann da noch eine super Karriere hingelegt. Aber immer so in B-Movies, in sehr kleinen Rollen vielleicht, in vielen obskuren Filmen, die nie irgendwie einen großen Verleih gefunden haben. Und der spielt nun in diesem Swan Song den Pat in einer Art, dass man wirklich niederkniet, weil Udo Kier muss sich nicht verstellen, um eine alterne Tunte zu spielen. Er ist eine alterne Tunte. Und man trifft ihn im Altersheim. Er ist also wirklich erloschen. Das Einzige, was noch an früher erinnert, sind die schwarzen M-Zigaretten, die, wie ich erwähnen möchte, ich auch früher geraucht habe, weil ich bei Alexis in Denver gesehen habe, dass schwarze lange Zigaretten toll sind. Und die raucht er noch, aber alles andere ist vorbei. Er läuft also im Jogginganzug mit Gummischuhen durch die Gänge und frisiert seine Rollstuhlfrauen, die dann noch mit im Altersheim auf den Tod warten und das war's. Und irgendwann kommt ein Anwalt und sagt, hör mal, deine ehemalige Klientin, Rita irgendwas, ist gestorben und die bietet dir jetzt $25,000, wenn du sie für die Beerdigung nochmal schön schminkst. Weil du warst früher ihr Leib- und Magenfriseur, die war ein Filmstar und die möchte, dass du sie auf die letzte Reise schickst. Und er sagt, nein, die alte Schnepfe hat mich verraten. Als mein Freund an AIDS gestorben ist, ist sie nicht zur Beerdigung gekommen und dann haben wir uns nie mehr gesehen und außerdem war sie eine böse Republikanerin und das mache ich auf keinen Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, er macht es natürlich doch, weil er das Geld braucht und er klaut sich ein, was er sich da klaut, irgendwie ein paar Dollar und geht dann auf die Reise und da wird der Film zum Roadmovie zu dem Haus von der verstorbenen Rita, die übrigens gespielt wird von der schon längst tot aussehenden Linda Evans, wo man jeden Spruch von John Collins sofort glaubt.
Die sieht mittlerweile aus wie Joan von Arc.
Die sieht so schlimm aus, du kannst es dir nicht vorstellen. Oh. Die ist ja so schlecht geliftet. Und
die war so schön.
Hat so ein hässliches Gesicht gekriegt, die Arme. Also die hat wirklich richtig Schäden durch Schönheitsoperationen, kann man in diesem Gesicht sehen. Und die spielt natürlich nur die Leiche, einmal ungeschminkt, einmal geschminkt, aber beides kein großer Unterschied. Und dann in einer ganz kurzen Rückblende sieht man sie, wie sie als Geist ihm erscheint und redet. Da sieht sie aber auch schlimm aus. Aber immerhin, Linda Evans, schräge Besetzungsidee, toll, dass sie es gemacht hat, also es ist keine dankbare Rolle in dem Sinne. Und wie er nun wieder erweckt wird zu seinem flamboyanten Ich, was er ja mal war, auf diesem Roadmovie, auf dieser Fahrt zu diesem Haus, wo die Tote auf ihn wartet, das ist der Zauber dieses Films. Also Udo Kier schafft das halt, indem er in einen Secondhand-Laden geht und sich einen 70er-Jahre-grünen, hässlichen Hosenanzug klaut und seine Ringe wieder sich aufsetzt und sich dezentes Make-up ins Gesicht schmiert, schafft er es wieder sozusagen an sein früheres Ich anzuknüpfen. Und meine Lieblingsszene ist, wie er in einem ebenfalls geklauten elektrischen Rollstuhl auf der Autobahn mittig fährt zu diesem Dings, dabei eine M raucht, eine schwarze Zigarette raucht, die Beine übereinander geschlagen hat und hinter ihm ein Riesenstau entsteht, aber er lässt keinen überholen und er fährt da raucht und hinter ihm muss die ganze Autobahn auch 25 km/h fahren, weil keiner ihn überholen kann. Also das ist natürlich Gold wert, solche Szenen. Und solche Szenen hat der Film viele, der ist wirklich liebevoll gemacht und natürlich kommt auch der Besuch in einer sterbenden Schwulenbar, in der er nochmal auftritt und wo er der erfolglosen Drag, die da arbeitet, nochmal schön die Haare macht und so. Das ist alles mit drin und das ist herzerwärmend. Es ist ein ganz toller Film und ich freue mich, wenn er jetzt im Kino gezeigt wird. Der läuft noch auf momentan vielen Festivals, weil er eben brandneu ist und ab Dezember auf Apple Plus.
Insofern und weil man tatsächlich, glaube ich, auch, ne, also der macht die Festivalrunden, weil der da gefeiert wird.
Der auch. Wird total gefeiert, das ist ein Überraschungserfolg, der hatte auch kein Budget, siehst du auch, ist billig gemacht, hat auch ein paar, wie soll ich sagen, Logikfehler und so weiter, also der Regisseur ist jetzt auch kein Steven Spielberg 2, aber der Film ist eine Hommage an ein bestimmtes Zeitgeistgefühl und eine Hommage an die Tunte in dir. Und damit können wir uns ja total identifizieren und deswegen sitzen wir feiern im Kino und jubeln. Der Film ist wirklich gut.
Und ich finde es auch spannend, also ich habe Udo Kier halt nie als guten Schauspieler im Kopf gehabt, weil ich habe den immer nur in Nebenrollen gesehen, wo er vor allem besetzt worden ist, weil er halt so creepy aussehen kann und so starren kann und so weird ist und man mit dem halt sofort so eine deutsche Kühlness, also so ein Mengele-Faktor irgendwie auch verbindet.
Das liebt er ja
auch. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass der wirklich spielen kann, aber macht er gut, ja?
Macht er gut. Okay. Er spielt sich selber eigentlich auch. Also er spielt sich natürlich selber. Aber er ist inzwischen so alt, dass er so eine gewisse Hemmungslosigkeit hat. Er muss sich nicht verstellen. Er spielt halt eine alternde Tunte und er ist eine alternde Tunte. Insofern cool. Perfekt.
Hi.
Ich sage dazu noch, ich habe Udo Kier immer geliebt, weil Udo Kier ein Arbeitstier ist. Udo Kier hat 270 IMDb-Credits. Ja. Also er hat in seiner Karriere in 270 Produktionen mitgespielt. Mehrere davon waren Serien. Und Udo Kier ist natürlich einer der Hausgeister von Lars von Trier. Also da ist er in allen Produktionen mit dabei und hat auch immer Rollen, mal kleiner, mal größer, ist aber auch immer interessant und gut. Und natürlich wird man bei 270 Projekten, auch 100 davon werden nicht gut sein, aber ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute für Geld arbeiten, um ehrlich zu sein.
Nee, gar nicht. Das war nicht als Kritik gemeint, ich meinte nur, dass ich ihn halt nie, ich habe ihn nie gesehen und habe gedacht, mein Gott, bist du gut in dieser Rolle.
Es gibt nie einen Film, es gibt nicht diesen Film, wo man sagt, das ist das Erbe von Udo Kier, dieser Film wird mit ihm verbunden, das ist jetzt der.
Okay. Also das kann durchaus sein. Mein Erbe von Udo Kier ist wahrscheinlich auch Swansong, aber mein Erbe von Udo Kier ist vor allem ein einziger Film, der auch ein riesiger Camp-Brüller ist. Der heißt Iron Sky oder Nazis auf dem Mond.
Ja. Ach Gott, das Ding.
Davon gibt es inzwischen auch mehrere Teile. Und es ist das zweite Mal in seiner Karriere, dass Udo Kier Adolf Hitler spielt. Er hat ihn letztes Jahr nochmal gespielt in einer Netflix-Serie, die Hunters heißt. Und mit der Hauptrolle mit Al Pacino.
Das konnte ich ja nicht gucken.
Mit Al Pacino. Ich habe davon auch nur eine Folge gesehen und bin gar nicht bis zu Udo Kier vorgedrungen, sondern habe das nur bei der Recherche jetzt nochmal gesehen. Aber Udo Kier hat auch 20 oder 30 Sachen gedreht, die man wirklich gut gucken kann. Unter anderem ein paar wirklich faszinierende filmische Sachen aus der Andy Warhol Fabrik. Also Blood for Drug, es ist spät, ich kann nicht atmen, würde Mario Wurz jetzt sagen. Blood for Dracula und so und der auf Deutsch, glaube ich, Dracula, war das Dracula jagt Minimädchen?
Nein. Das ist so ein richtiger, das ist der Film mit, wie heißt der Dracula-Darsteller? Christopher Lee und die Leiche ist Patsy, die Joanna Lumley. Und es gibt einen Witz auf Facebook, da ist das Foto, wie Dracula in den Hals beißt von Joanna Lumley, das war Dracula jagt Minimädchen. Und die Sprechblase sagt, ich werde dich jetzt beißen und du wirst für die Unsterblichkeit mir gehören. Und ein Bild weiter guckt Dracula so ein bisschen doof in die Kamera und dahinter ist Patsy mit einer Flasche Wodka am Hals und seine Sprechblase sagt, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Das ist genau mein Humor.
Also und, der Film ist Andy Warhols Dracula von 1974.
Ja, der hat viele Warhol-Filme gemacht
und
früher.
Paul Morrissey hat Regie geführt.
Ja, der hat viele intellektuelle Sachen gemacht, klar. Aber trotzdem ist er nie in die A-Liga so vorgestoßen. Außer, wenn er zum Beispiel selber sagt, dass er natürlich Madonna angestiftet hat zu ihrem Sexbuch, weil er selber auch ein Fotobuch gemacht hat, das in meinem Besitz ist mit einer sehr kryptischen Widmung. Ich würde es euch gerne vorlesen, aber ich habe es vergessen. Da hat er die Fotos seines Lebens sozusagen nochmal zusammengeführt und Madonna hat es beim Dreh vom Vogue-Video, wo er mitspielt, gesehen und hat gesagt, das ist eine gute Idee, jetzt mache ich mein Sexbuch.
Ist ich glaube, das war Justify My Love, aber...
Ja, Justify My Love, hast recht.
Ja, ich habe es übrigens versucht, für die Shownotes zu finden von der letzten Folge, weil da hast du auch schon mal drüber gesprochen, oder der vorletzten, und es ist nicht zu finden. Also Udo Kier Fotobuch finde ich nicht.
So. Damit kommen wir jetzt zu etwas, wie ich immer sage, völlig anderem. Das stimmt in diesem Fall aber auch wirklich. Wir reden ja über Katastrophenfilme, die Karrieren hätten beenden können.
Wenn es einen Gott gäbe.
wenn es eine Filmgöttin gäbe. Sagen wir mal so, der Film, über den ich jetzt spreche, hat die Karriere von Melissa McCarthy nicht beendet, aber er hat es wirklich versucht. der Film ist noch gar nicht so alt, nämlich erst 5 Jahre, und heißt The Happy Time Murders. Und wenn man sich die Prämisse dieses Films anhört, denkt man, das könnte jetzt eigentlich ganz gut werden. Die Prämisse ist nämlich, Melissa McCarthy kombiniert mit den Muppets oder den Figuren aus der Sesamstraße unter der Regie des Sohnes von Jim Henson, dem Erfinder all dieses Zeugs. Dieser Sohn heißt Brian Henson, und hat zusammen mit Todd Berger auch das Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Die Geschichte, die in Happy Time Murders erzählt wird, ist, wir befinden uns in einem Los Angeles, das zu gleichen Teilen von Menschen und von Puppen bewohnt wird. Und in dem diese Puppen so etwas sind wie, ich sage jetzt mal freundlich, eine Minderheit und eine Randgruppe. Also diese Puppen werden missbraucht, diese Puppen werden missachtet, diese Puppen werden nicht gut bezahlt. Das ist irgendwie auch eine angestrengte Allegorie auf den Umgang mit POC in den USA. Das macht das Ganze aber schlimmer und nicht besser. Diese Puppen benehmen und sprechen sich so wie die Puppen in Meet the Feebles. Also
ich wollte gerade sagen, es klingt sehr nach Meet the Feebles.
Es ist alles unglaublich ordinär, es ist alles unglaublich pornografisch, es ist alles unglaublich sexistisch und sehr aufgeladen. Und es gibt und es geht darum, dass ein Puppen Detektiv, der blau ist und mit seiner Partnerin, die von Melissa McCarthy gespielt wird und sehr verbittert ist und Alkoholikerin, eine Reihe von Morden aufklären soll an Puppen, die aus einer alten Fernsehshow sind, die Happy Time Gang hieß. Und die Darsteller dieser Happy Time Gang werden jetzt Stück für Stück, weil es sind ja Puppen, abgemeuchelt und abgemordert. Dieser Puppendetektiv begibt sich zusammen mit Melissa McCarthy dafür in den Untergrund dieses ohnehin schon relativ krassen, irgendwie märchenhaften LAs, in dem kleine Häschenpuppen, sowas ähnliches wie pädophile Häschenpornos drehen, indem sie sich in BDSM-Kostüme schmeißen. Und
very Meet the Feebles.
Und dann,
ich liebe diesen Film.
Es gibt sehr, sagen wir mal freundlich, ausgiebige Sexszenen zwischen diesen Puppen. Es gibt eine Ejakulatszene, in der mehrere Liter Puppenejakulat verspritzt werden. Die Aufklärung für diesen Mord macht zum Schluss auch wenig Sinn. So wie dieser gesamte Film übrigens. Dieser Film ist, wenn man ihn genießen will, sehr genussfähig, weil wenn man sich auf die Absurdität dieser ganzen Veranstaltung einlässt und ignoriert, wie völlig, sagen wir mal freundlich, kinderunfreundlich das Ganze ist und was für ein Hardcore-Erwachsenenhumor da teilweise geritten wird, und wie obszön und das Ganze teilweise ist, kann man daran wahrscheinlich wie Tatjana sehr viel Freude haben. Frau McCarthy, die ich übrigens für eine begnadete Schauspielerin halte, wenn sie das richtige Buch und den richtigen Regisseur hat. Wer mir das nicht glaubt, kann gerne Can You Ever Forgive Me angucken. Ja, Wer sie nicht gut findet, kann mir leid tun.
Und der Vogel, der jetzt neu auf Netflix ist, ist auch nicht schlecht.
Also dazu komme ich gleich, weil ich finde, Melissa McCarthy hat nur 3 mögliche Gänge in ihrer Gangschaltung. Entweder Entertainment, um Geld zu verdienen. Dabei kommt dann, wenn es gut läuft, sowas raus wie Spy. Und wenn es schlecht läuft, kommt sowas raus wie dieser Universitätsfilm, in dem sie die Mutter einer Studentin spielt, die mit ihrer Tochter zusammen studiert. Das ist dann mehr als peinlich. Ja, cool. Sie versucht halt ab und zu, manchmal mit mehr oder weniger Glück, in ernsthaften Filmen gute Rollen zu spielen, dramatischer Art. Ich fand The Kitchen besser, als viele Leute gesagt haben im letzten Jahr. Da hat sie mit Tiffany Haddish und Elizabeth Moss zusammen gespielt und war gar nicht so schlecht als Film und auch die schauspielerische Leistung war sehr anständig. Can You Ever Forgive Me war zu Recht Oscar nominiert. Da war sie ganz großartig drin. Und sie kann wirklich was, wenn sie das richtige Buch hat. Der Vogel oder
es fehlt noch die dritte Gangart.
Die dritte Gangart ist das, wozu ich jetzt komme. Nämlich, dass sie versucht, etwas zu tun und dabei absolute Katastrophen rauskommen. Eine dieser absoluten Katastrophen ist gerade auf Netflix zu sehen und ist ein Drama darüber, wie eine Frau ihr Kind verliert und ihr Mann aber mehr leidet als sie und deswegen in der Klapper landet und diese Frau mit einem Vogel in ihrem Garten um ein Gemüsebeet kämpft.
Du hast die Metapher nicht verstanden.
Ich habe diese Metapher sehr genau verstanden, weil diese Metapher so offensichtlich ist wie, und so platt wie der Sonnenaufgang jeden Morgen. Ich habe sie verstanden. Weil dieses Buch so völlig debil ist und völlig arm, dass ich das überhaupt nicht genießen konnte, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, Mädel, du hast wieder irgendwas unterschrieben, ohne vorher das Buch gelesen zu haben. Du hast hier nichts zu arbeiten.
I'm sure she does that all the time.
Du hast wieder nicht so, lass das doch einfach sein, sondern lies doch vorher einfach mal das Buch. Und Can You Ever Forgive Me war ja, weil wir heute schon über sie gesprochen haben, eigentlich mal für Frau Kidman gemeint, bevor sie sich das Handgelenk gebrochen hat. Frau McCarthy hat sich innerhalb von 2 Wochen in diese Rolle eingearbeitet, was die Leistung, die dann dabei am Ende rausgekommen ist, noch größer macht, als es eigentlich jetzt schon ohnehin sichtbar ist.
Seitdem ich weiß, dass Frau McCarthy mit Barbara Streisand zusammen ein Duett gesungen hat, glaube ich sowieso, dass die alles kann. Die kann alles.
Ja, ich glaube auch, dass die alles kann, weil die produziert, die schreibt, sie wird nächstes Jahr auch Regie führen zum ersten Mal, also bei einer längeren Produktion. Bei Serien hat sie das schon getan. Sie singt, die hat ihr eigenes kleines Imperium aufgebaut aus einer völlig unwahrscheinlichen Position heraus. Und wenn sie jetzt beschlossen hat und für die nächsten 30 Jahre der nächste amerikanische Jerry Lewis sein will, darf sie das gerne, weil Jerry Lewis war auch erst, nachdem alle gemerkt haben, wie brillant er eigentlich war, eine Legende, während er diese ganzen Klamaukereien gemacht haben, haben alle gesagt, oh, der kann doch nichts. Nee. Und Melissa McCarthy ist meiner Meinung nach eine brillante Schauspielerin, die viel kann. In The Happy Time Murders kann sie leider nichts davon tun. spielt die ganze Zeit gegen sich selbst und diese Puppen und diese absurde Handlung. Aber wie gesagt, Tatjana liebt diesen Film offensichtlich. Ja. Wer Meet the Feebles mag und Sportzigaretten könnte mit
Happy... Sag bitte nicht Sportzigaretten. Sportzigaretten ist das unsexyste, widerlichste Ding, was man zu einem Joint sagen kann.
Gut.
Das ist so,
sag mir kurz, was Meet the Feebles ist.
Meet the Feebles ist so die pervertierte Version der Muppets quasi. Ist ein Film, ich glaube, aus den 80ern, wo so life-sized Puppen, die alle Drogenprobleme haben... Also Miss Heidi ist so ein Nilpferd, die so eine Bulimie-Problematik hat, die ist mit so einem Walross zusammen. Dann gibt es so einen meth-abhängigen Hasen und da passieren auch Morde. Es ist auch sexuell total problematisch.
Meet the Feebles ist allerdings ein Meisterwerk.
I love Meet the Feebles, aber es ist halt auch Trash Deluxe.
So, ja, meine kleine Geschichte über The Happy Time Murders zu beenden. The Happy Time Murders war so schlecht, oder wurde als so schlecht wahrgenommen, als er dann angelaufen ist, dass die Sesamstraße, also die ja Jim Henson auch viel schuldet, die Macher dieses Films verklagt hat, weil der amerikanische Werbeslogan für diesen Film war No Sesame, All Street. die Sesamstraßenmacherinnen haben also die Macher von The Happy Time Murders verklagt, was zu einer sehr großen zusätzlichen PR-Blase geführt hat. Letzten Endes ist diese Klage abgewiesen worden, weil irgendwie weder Sesame noch Street sind irgendwie, wenn man sie so trennt, wie sie das getan haben, geschützt, dürfen also auch so benutzt werden. Die, nachdem die Klage abgewiesen worden ist, haben die Macherinnen von Happy Time Murders eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich freuen, dass die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, dass der Happy Time Murders eigentlich eine große Ehrbezeugung an die Sesamstraße ist. Und halt das sein wird, was Erwachsene gucken, wenn sie als Kind die Sesamstraße geguckt haben. Wenn Erwachsene ein bisschen meth-abhängig sind, können sie das eventuell auch tun. Werden dann daran sehr viel Freude haben. Es gibt auch meth-abhängige Puppen in dem Film und es gibt auch, sagen wir mal freundlich, flauschige Prostituierte, die ihren Freiern anbieten, sie so lange zu knallen, bis sie tropfen. Ja, das ist so das Niveau, auf dem das Ganze stattfindet. Wer das faszinierend findet, hat mit der Happy Time Murders sicherlich viel Spaß. Bei mir ging es so.
Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das hat genau meinen intellektuellen Horizont erreicht und mein Wohlfühlzentrum getroffen. Also ich habe mich totgelacht, besonders bei dieser Ejakulationsszene, wo biologische Männer vor der Tür stehen, vor dem Büro und nur sehen, wie dieses Spermaflatschen an diese Milchglasscheibe nicht aufhören zu flatschen und sich selber auf ihre schrumpeligen Heteropenisse gucken und neidisch werden auf diese Puppen, die das können. Und daher natürlich auch der Puppenhass und so weiter.
Yay.
Das hat auch wieder eine Verbindung natürlich zu Racism. Diesem POC. Ja, ja, genau, absolut. Alles wunderbar. Also der Film ist ein kleines Trash-Meisterwerk, wobei ich verstehen kann, dass du ihn ausgewählt hast, weil er ist natürlich nicht nur geschmacklos, sondern auch ein verdientes Karriereende für Melissa McCarthy, die allerdings, ich mag sie ein bisschen lieber als du vielleicht.
Er liebt sie doch. Wie gesagt, ich liebe sie ja und ich bin sehr froh.
Das haben wir jetzt genug erörtert, dass du sie liebst. Das müssen wir jetzt schon.
Und warum haben wir den Film jetzt genannt in dieser Folge?
Weil ich damit angefangen habe, dass der Film nicht die Karriere beendet hat, aber es sehr versucht hat.
Ja, genau. Ach, wir können noch 10 Stunden weiterreden,
ja,
Leute.
Ja, ich hätte ja eigentlich auch noch einen zweiten Film, aber wir sind schon bei 1:30.
Nee, los. Doch, Barbie, wir können gar nicht aufhören damit, sag ich gerade.
Der ist auch gar nicht so. Also, ich habe ihn noch nicht mal zu Ende geguckt, wie auch Barbie den ersten.
Zieht sich. Wie schlecht ist er denn? Sag mal was.
Es ist Cats.
Leute, ja. Cats. Also bitte.
Von einer Skala auf 1 bis 10 sind wir bei Cats, also bei 25.
Absolut.
It's that bad.
Absolut.
It's that bad.
Also es gibt ja inzwischen in Amerika in den Talkshows, ist Cats eine eigene Kategorie geworden, der Darsteller, weil die Darstellerriege ist 1A.
Alter,
alles.
Also, wenn man wirklich also.
Erzähl.
Wenn man den Film anschaut, kann man nicht glauben, wer da alles mitspielt. Ja. Weil der ist ja so schlecht und die sind ja auch bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet durch dieses komische CGI, was sie extra dafür erfunden haben. Aber dann kein Geld dafür hatten, das richtig durchzuziehen. Also ganz viel ist ja auch per Hand dann animiert worden. Also es ist ganz grauenhaft. Aber die Liste ist halt, ne, Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, den ja mittlerweile keiner mehr leiden kann. I still like her.
Jennifer Houston.
Jennifer Hudson.
Houston.
Ich war kurz so,
Jennifer Hudson.
Rebel Wilson. Also
ganz tolle Leute.
Die Liste ist lang von wirklich talentierten Menschen, die da vorkommen und man denkt sich immer nur, warum seid ihr da und warum ist dieses Ding so schlecht? Ja, also Cats the Musical an sich ist ja für viele schon ein Konundrum, warum das überhaupt sein musste, dass Katzen sich über die Bühne bewegen. Wie gesagt, ich will gar nicht drauf eingehen. Größer, man sollte es sich angucken, wenn man Lust hat auf Abstraktes, auf abstrakten Film.
Nein, man sollte es sich nicht angucken.
Nein.
Man sollte sich die CD anhören.
So schlecht. Ja. Ich finde den Soundtrack auch noch nicht mal gut. Also ich finde, es ist auch da ganz oft denkt man so, warum singen die denn so komisch? Ich finde es nicht schön gesungen, zu großen Teilen.
Ich meine jetzt nicht den Soundtrack des Films, sondern vom Musical. Also meinetwegen mit Lloyd Angelika Weber. Milster in der Hauptrolle. Da kann man wenigstens noch Angelika Milster, die man ja nicht mehr ansehen kann, immerhin hören. Aber also ganz, ich finde die Melodien auch kitschig, aber es ist typisch Andrew Lloyd Webber. Ja. Wenn man den Sound mag, dann hört man das gerne. Ja. Memories ist ein super Hit.
Ja.
Und diese ganzen Darsteller, die du gerade genannt hast, sind ja talentierte und begehrte Talkshow-Gäste. Die machen sich inzwischen ja ein eigenes Einkommen. Die haben ein eigenes Konto eröffnet, nur mit Geld, was sie verdienen, indem sie sich selber lustig machen über diesen Film.
Musst du
Weil
halt
dieser
auch.
Film ist ja so eine Frechheit, so eine Verschwendung von öffentlichen Geldern, das passt auf keine Kuhhaut. Am schönsten sind die, es gibt sicherlich auf YouTube, ich sage es jetzt, ohne es zu belegen, es gibt doch bestimmt einen Zusammenschnitt von Szenen, wo dieser computeranimierte Felldreck nicht funktioniert hat.
Ja, die haben auch die Hand von Judi Dench manchmal vergessen.
Die haben echte Hände.
Also Männerhände. Ja. Menschenhände
auf Katzenkörper.
Menschenhand mit Ehering bei Judi Dench auf dem Katzenkörper.
Davon aber die Katzen sehen ja auch nicht aus wie Katzen, die sehen ja aus wie creepy something.
Ein Horror
Weirdness, die Mäuse mit diesen Kindergesichtern, das ist alles so eklig schlecht.
So eklig.
And nobody knows why.
So eklig.
Und die haben so viel Geld da investiert.
Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass Judi Dench in der 18. Filmminute das Bein hebt und sich im Schlitt leckt?
Who wouldn't?
Also,
wenn ich das könnte, würde ich das auch. Ist
einfach eine solche Katastrophe. Und da müssen wir doch nochmal ganz kurz jetzt ins Heute gehen. Der Film ist von 2020 oder
19.
So. 2019. Also in der Heute-Zeit.
Ja.
In der Heute-Zeit, da setzt man voraus, man hat jetzt als 30-jähriger Filmproduzent hat man schon Flops erlebt. Ne, die ganz großen Flops hat man vielleicht noch nicht erlebt, aber man hat Flops erlebt und man weiß eigentlich, was einen guten Film ausmacht. Die Besetzung, die Handlung, die Produktion. Man weiß doch eigentlich, wie man vermeidet, so einen Film zu machen. Ich kann
vor allem der Regisseur, ich meine.
Bitte sag deinen Satz, Paul.
Das muss, immer
das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Also spätestens bei den Entwürfen.
Ja.
Da wir ja nicht über Cats reden wollen, ich finde Cats ist ein furchtbares Musical, das einen furchtbaren Film abgegeben hat. Große Überraschung.
Warum gibt es solche Filme noch heutzutage?
Also wer wissen will, warum es diesen Film aus rein marketingtechnischen Gründen gibt, muss nicht uns gucken oder hören, sondern kann sich auf YouTube ein wunderbares, fast anderthalb Stunden langes Video von Lindsay Ellis angucken, einer wunderbaren YouTuberin, hochintelligent. Dieses Video heißt einfach Why is Cats? Und sie beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte des Videos und des Musicals und des Films und erklärt sehr genau, wie es zu dieser absoluten Vollkatastrophe gekommen ist und ist auch queer, also insofern ich kann
es sind aber diese Entscheidungen, die dazu geführt haben. Ne? Ich meine, Tom Hooper, der die Regie geführt hat, hat The King's Speech gemacht, ne? Auch ein Oscar-Preisträger. So. Also ich glaube, er ist hat einen Oscar dafür.
Ja,
also ne, der hat Elizabeth I, also der hat halt wirklich gute Sachen gemacht und man denkt sich so, how?
Das ist aber die Frage.
Und hat, also die Entscheidung des Studios, oder ich glaube, es war seine Entscheidung, dass er gesagt hat, ich glaube, das Studio hat es entschieden, I don't know. Die wollten den halt noch ins Weihnachtsgeschäft kriegen in diesem Jahr und haben halt dann, obwohl CGI einfach so viel Zeit gebraucht hat, weil es auch einfach das Geld nicht habe, um es richtig zu machen. Die haben es teilweise per Hand animiert, was ja auch absurd ist beim Film dieser Sache.
Alles
dieser
klar, Zeitdruck.
Wir ziehen es jetzt vor aufs Christmas-Geschäft, weil da muss dieser Film rauskommen, weil dann verdienen wir richtig Geld damit.
Verstehe ich, okay.
Und der ist angeblich, also das ist die Legende, die sie auch selber erzählen, ich glaube 23 Stunden vor Filmpremiere ist das Ding erst fertig geworden, in der Version, in der es jetzt ist. Und das erklärt halt auch so vieles.
Kann sein.
Aber warum macht man das
macht man das dann?
Wenn man die Zeit nicht hat.
Ich verstehe es eben nicht. Warum macht man Filme, von denen man weiß, dass sie nicht funktionieren können?
Ja.
Obwohl man doch eigentlich aus Erfahrung wissen müsste, dass man es anders und besser machen kann. Man kann ja auch Cats sicherlich so verfilmen, dass es anrührend ist. Also ich meine jetzt nicht mit echten Katzen, die plötzlich sprechen und singen. Aber ja, sowas gibt's ja mit Mowgli zum Beispiel, finde ich alles furchtbar. Oder König der Löwen, ein Riesenerfolg, diese Realverfilmung. Aber furchtbar, wenn der Löwe plötzlich so Mundbewegung
macht. Ich liebe den Film Cats. Cats and Dogs.
Ja, sowas
finde ich
komisch. Das Böse trägt kein Hütchen.
Ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme.
Aber es muss doch Leute geben, die dann sagen, bevor wir jetzt 25 Milliarden ausgeben, machen wir es anders. Und warum gibt es diese Leute nicht
mehr? Wenn die 100 Millionen für den Film ausgegeben und nochmal 120 Millionen, glaube ich, man möchte mich korrigieren, nur für die Promotion. Guck, also es ist auch so.
Es ist so völlig out of space.
68 Millionen verdient
oder so. Und so einer wie Swansong kostet 1 Million und wird einspielen 20 Millionen.
Oder Elvira. So, als furchtbaren Palette-Cleanser nach Cats gebe ich jetzt noch...
Nein, du fängst jetzt nicht nochmal mit einem neuen Film.
Nein, gebe ich jetzt noch für eine Minute einen Film zum Besten, den ich nicht besprechen konnte, weil ich ihn nicht nochmal sehen wollte, weil ich ihn schon beim ersten Mal sehen so schlimm oder auch so lächerlich fand. Es gibt nämlich einen Film, der Rotenburg heißt und in dem die wunderbare Kerry Russell mitspielt. Es ist ein Film und Thomas Kretschmann. Es ist ein Film über den Kannibalen von Rotenburg. Man hat versucht, ein Drama über den Kannibalen von Rotenburg roten Bog zu drehen, der darin gipfelt, und ich gebe nur diese eine Szene zum Besten, dass der Kannibale, gespielt von Thomas Kretschmann, versucht, seinem Opfer den Schwanz abzubeißen und dann mit blutigem Gesicht nach oben guckt und sagt, ich komme nicht durch. Und das ist alles, was man über diesen Film wissen muss.
Ich denke immer noch an das Leben des Brian, als der Typ mit dem Pestkarren rumfährt und die Leute da drauf lädt und dieser eine dann irgendwie immer sagt, ich bin doch gar nicht tot, mir geht es sehr gut. Das hätte man schön inszenieren können.
Und ich habe gestern auf Arte gesehen, Tödliche Tropfen von Braunheim, der auch einen Kannibalen, der hier in irgendeiner schwulen Bar in Berlin Leute mit K.O.-Tropfen getötet hat. Solche Filme können nichts werden, wenn die nicht irgendwie Sinn machen. Und die machen keinen Sinn, solche Filme. Machen,
ich finde dokumentarisch, finde ich die super. Ja, also, ne, Don't Fuck with Cats zum Beispiel kann man super gucken. Ja. Das finde ich dann
aber
auch.
Als Drama und dann auch noch ein bisschen Verständnis für den Täter und was da alles reinspielt. Widerlich. Also, okay, wir nehmen uns vor, nächstes Mal machen wir eine Folge über richtig scheiß Männer in Scheißfilmen. Können wir es machen? Irgendwas mit richtig, wo die Männer so einen auf den Sack kriegen.
Also wir machen es nicht in der nächsten Folge, weil dann
werden
wir
uns ja
so festlegen. Aber in einer der nächsten
Folgen
ziehen wir das in Betracht.
Wir hauen die Männer in die Pfanne, so wie wir heute die alten Frauen in die Pfanne gehauen haben.
Machen wir gerne.
Und in diesem Sinne ein schönen Advent oder wann, wie man auch immer.
Schönen Advent. Ja.
November.
Ja, Anfang
für mich
November
ist es September, Weihnachtszeit, weil bei Netto steht der Christstollen und ich bin voll auf Weihnachten schon.
Super. Ihr Süßen, ihr habt das in dieser Folge noch einmal mehr gehört. Es muss doch jemandem aufgefallen sein, ist ein großer Satz, der hier oft fällt. Insofern weisen wir nochmal auf unseren Merch hin, den ihr jetzt kaufen könnt, auf barbiebreakout.com oder .shop. Da gibt es eine Kategorie mit Too Old to Die Young Merch, da gibt es unter anderem diesen Spruch auf T-Shirts und auf Hoodies gedruckt, die ihr kaufen könnt, um uns zu supporten. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr uns natürlich auch auf Apple Podcast nette Kommentare hinterlassen und 5-Sterne-Bewertung, aber viel wichtiger noch bei Spotify auf Folgen klicken. Also ihr ruft Too Old to Die Young auf bei Spotify und klickt dann oben auf Folgen. Das hilft uns, mehr Sichtbarkeit zu erreichen und das ist sehr wichtig für uns. Ja. Wenn ihr Anregungen habt, schickt ihr die bitte an Too Old to Die Young podcast@gmail.com. Das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Also Too mit der Ziffer 2, so rum. Und ja, jetzt habe ich mein Sprüchlein gesagt. Paul?
Auf Wiedersehen.
Tschüss.